Hallo Tom. Schön, dich zu sehen. Danke, dass du da bist. Wenn ich mal was will, ne? Also wenn ich dich mal eines bitte, ich habe nur eine Frage, die steht auch im Vorspann, und was machen wir jetzt? Und dann kommst du von deinem Jahresurlaub mit einem der Koffer, die sie dir nicht weggenommen haben, aus Hessen, glaube ich, aus Braunfels, oder? Und bringst irgendwie Unmengen Zeug mit, das wir nicht ignorieren können, im Gegenteil, was wir ganz dringend machen müssen. Und deswegen stelle ich meine Frage zurück, aber erinnere mich daran, dass ich sie nachher nochmal stelle. Also wenn wir die wichtigen Sachen besprochen haben, die unter der Woche passiert sind. Da wir ein Verbrauchermagazin sind, wie du weißt, und von demnächst Millionen geguckt werden, gestatte mir, dass ich einmal ganz kurz, auch wenn dich alle kennen, dich nochmal ganz kurz vorstelle. Darf ich das?
Natürlich.
Erlaubst du? Dankeschön. Du ergänzt dann einfach, wenn ich irgendwas vergesse.
Darf ich zur Begleitung vielleicht ein nordisches Lied dazu spielen? Also das ist La Paloma und das handelt von der Friedenstaube. Aber genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber kann ja jeder mal selber nachschlagen.
Ja, das ist sehr schön. Immer wieder. Also, der Herr Lausen hat immer eine... Pass auf, ich mache weiter, genau. Tom Lausen, Bestsellerautor, Bundestagssachverständiger, Vortragsredner, Gerichtsreporter, Prozessbeobachter, Aufklärer und bekanntester deutscher Datensalafist. Jetzt musst du aufhören und erklären, woher das kommt. Da steht tatsächlich hier Datensalafist. Das ist ein Scherz, oder?
Nein, das haben wir beim Patent- und Markenamt mittlerweile eingereicht, weil ja der Tino Sorge von der CDU, das ist so ein Bundestagsabgeordneter, der gerne Gesundheitsminister werden will. Und wenn man das werden will, muss man schlimme Sachen sagen, damit man auffällt. Tino Sorge macht das. Erfüllt das also ganz hervorragend, wie zuvor sein Vorgänger Herr Lauterbach. Also Vorgänger sage ich, weil ich nicht glaube, dass Herr Lauterbach noch sehr lange dieses Amt bekleidet. Und Tino Sorge, der wirbt schon kräftig darum, indem er den Tom Lausen zum Datensalafisten machte. Er hat nämlich in einer Plenarsitzung gesagt, das war schon Ende 22, dieser Tom Lausen, er nennt sich selbst Datenanalyst, ich nenne ihn bewusst Datensalafisten. Das steht jetzt auch im Plenarprotokoll des Bundestages. Da steht dann auch drin, dass die Grünen und die SPD geklatscht haben. Also ich weiß sozusagen, wer meine T-Shirts kauft, wenn da Datensalafist draufsteht, bestimmt diese Menschen. Denn die haben sich ja sehr gefreut. Aber das ist alles festgehalten für die Geschichtsbücher, weil es in diesem Plenarprotokoll steht. Und ich habe dann mit meiner Frau zusammen entschieden, dass wir das als Wortmarke eintragen, Datensalafist. Und wie wir alle gestaunt haben, nach 4 Wochen kam zurück, dass das Wort Datensalafist Salafisten in ihrer Glaubensfreiheit beleidigen könnte. Da hatten wir dann das Dilemma und haben dann mit einer ausführlichen Begründung denen geschrieben, dass das ja nicht so ist und dass ja im Bundestag auch gar kein Ordnungsruf gegen Herrn Sorge ergangen ist und deswegen das Wort Datensalafist natürlich einzutragen wäre, denn es ist ja einem Millionenpublikum schon zugetragen worden, dass Herr Sorge, der nächste Gesundheitsminister, mich als solchen bezeichnet. Und ein Datensalafist ist ja auch nichts, was gegen die Ehre von Salafisten verstößt. Es ist ja eine Wortkreation, die nichts anderes bedeutet, als dass ich sehr genau mit den Daten der Regierung bin. Wenn sie selbst nicht in der Lage sind, die Daten vernünftig herzubekommen und zu interpretieren, dann müssen viele Datensalafisten her, um denen das dann zu erklären. Deswegen bitte ich auch, dass jeder sich ab jetzt Datensalafist nennt, der gründlich besser die Daten aussortieren kann, als die Regierung in Deutschland es selber kann.
Okay, also wir rechnen fest mit T-Shirts und wahrscheinlich auch sonst, ich hätte da noch einen Tipp für einen Tassenhersteller. Also ihr habt das alles schon.
Ach, ich habe meine gerade nicht da. Ich müsste das tatsächlich auch jetzt holen. Mache ich gleich mal.
Gut, wir werden das demnächst in den gemeinsamen Shop geben. Aber im Ernst, also ich habe neben der Frage, die ich dir gleich noch stelle, unter der Woche jetzt tatsächlich, wir müssen ja dann mal den ARD-Ratgeber oder Verbraucherratgeber recht vor links oder wie das heißt machen oder rechts jedenfalls. Denn nochmal, du warst beim Prozess. Ich habe das dann lesend verfolgt, weil du schreibst dann ja auch immer so nett an den entsprechenden Kanälen, was jetzt gerade wo passiert. Warst du in Braunfels? Hat das da stattgefunden oder kam die Ärztin Frau Göldner nur
Genau, aus die Ärztin Braunfels? Kam daher. Man kann schon sagen, es gibt dort gar kein Gesundheitsamt, aber das kommt erst später zum Tragen als Information. Ich war in Gießen, das war das Verwaltungsgericht.
Okay. Also das Verwaltungsgericht Gießen hat Recht gesprochen. Ich war als Laie, ich hatte Recht nur im Nebenfach in meinem Studium und habe auch nicht richtig aufgepasst, habe nach einem kurzen Blick auf die Sachlage gedacht, das ist ja ein Selbstgänger, was die da wollen. Also das ist aus vielen Gründen Selbstgänger, das kann ja nur einen Freispruch geben. So, dann, das ist aber nicht rausgekommen, aber das kannst du vielleicht mal den zuhörenden Menschen erzählen. Erstens ist der Mann von der Straße nicht reingelassen worden, den kenne ich. Und zweitens war das Urteil ein bisschen anders, als ich dachte.
Ja, war auch anders, als ich dachte. Also es begann morgens um 10.15 Uhr, dass wir als erstes natürlich eine größere Menge an Menschen vor dem Verwaltungsgericht vorgefunden haben. Und ich muss ab und zu mal hier meinen Ohrhörer zurechtstöpseln, weil der fällt dann doch irgendwie immer raus. Also man möge es mir nachsehen. Und da waren, ich sag mal so, vielleicht 50 bis 100 Leute. Die haben dann da auch Reden gehalten und irgendwann sind wir dann ins Gericht rein. Und es durfte sonst niemand rein. Also man hatte sozusagen eine Eingangssperre. Ja, wir kennen das von früher, Ausgangssperre. Hier war es eine Eingangssperre. Also wenn die Regierung uns Ausgangssperren damals angehängt hat und man heute gegen das vorgeht, dann gibt es jetzt Eingangssperren. Also das ist sozusagen so eine Art logische Konsequenz, die ich da jetzt rausziehe. Fällt mir aber gerade jetzt erst auf. Jedenfalls wurde ich dann akzeptiert. Ich durfte in das Gericht. Als ich dann in den Gerichtssaal 203 oder 23, weiß ich jetzt nicht mehr genau, kam, da kam dann also nicht, also es war sowieso erstmal eine Verzögerung von 15 bis 30 Minuten, wurde uns dann gesagt, völlig unerklärlich, keiner wusste warum. Aber so ging das dann später auch weiter. Keiner wusste immer, warum die Richterin auf einmal aus dem Saal ging und nichts passierte und sie auch nicht sagte, wann sie wiederkommt. Also das ist so ein bisschen zum Zustand des Verfahrens, kann man das eigentlich schon mal so als ganz gute Idee und Referenz nehmen. Jedenfalls fing es dann an, ich glaube um 20 vor oder Viertel vor 11. Und dann haben sich die Verteidiger Frank Großenbach, Rechtsanwalt Frank Großenbach, und Edgar Simund mit der Frau Dr. Heidi Göldner in den Gerichtssaal gemacht. Dann kam auch der Vertreter der Landesärztekammer, Herr Eckhardt. Der ist seines Zeichens wohl Landrichter vor dem, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube Strafgericht gewesen. Ich glaube, jetzt ist er zu alt und macht es nicht mehr. Und der war also der Vertreter der Landesärztekammer und dann gab es noch zwei Ärzte, eine Ärztin und einen Arzt, die so in dem Alter von, ich würde sagen, Mitte 60 gewesen sind beide und die Richterin selber, die so Anfang, Mitte 40 war. Die sind dann auch gekommen und dann waren die Türen verschlossen. Ich ging mit rein, aber ich musste dann gleich wieder rausgehen, weil ich quasi erweiterte Öffentlichkeit war und das durfte nicht sein. So, dann dauerte es 4 Stunden und einige Beweisanträge und Androhung und auch Befangenheitsanträge, bis die Vorsitzende Richterin dann das Gesetz tatsächlich anerkannt hat. Im Gesetz steht nämlich eindeutig drin, dass es im Ermessen des Gerichts liegt, eine weitere Person zuzulassen in dem Verfahren, also außerhalb der Öffentlichkeit. Und sie könnte auch 3 weitere zulassen, das könnte sie machen, das ist halt eine Ermessensfrage. Und nachdem die dann geschildert haben, zu was ich einen Beitrag leisten könnte, war sie nach 4 Stunden dann bereit. Also ich musste 4 Stunden draußen sitzen. Das war auch ganz interessant, weil in diesen 4 Stunden auf dem Flur ganz alleine kam ja gelegentlich auch, weil ja die Richterin verschwand, die mich also keines Blickes mehr würdigte von dem Moment an. Also sie hatte wohl offensichtlich ein Problem mit meiner Person oder mit dem, was ich wahrscheinlich sagen würde. Jedenfalls kam sie einige Male raus und dann kam auch der Vertreter der Landesärztekammer raus und beschwerte sich, dass das alles so lange dauert. Also er seufzte so ein bisschen und so weiter. Und irgendwann sagte ich dann zu ihm, wenn Sie sich jetzt darüber beschweren, dass es so lange dauert, Sie können es doch ganz einfach machen, indem Sie Ihre Anschuldigung zurückziehen. Ja, also es wäre doch ganz, das kann ich nicht, sagte er dann so, weil wir hatten über die Leute gesprochen, die unten eine Versammlung abgehalten hatten. Und er guckte dann so etwas seufzend darunter. Er suchte wahrscheinlich Rechtsradikale, weil in seinem Weltbild wahrscheinlich Demonstranten in Corona-Sachen immer Rechtsradikale sind. Die fand er nicht, weil die meisten Leute waren, so wie wir sie alle kennen, friedliche, normale Bürger, die man auch im Supermarkt ganz normal antrifft und als normal ansehen würde. Und das irritierte ihn tatsächlich ein bisschen, weil sein Weltbild an der Stelle schon etwas irritiert war. Und als ich dann noch kam und sagte, ziehen Sie doch die Anschuldigung zurück. Ich glaube, wir müssen die Anschuldigung mal kurz erklären, oder?
Ich würde darum bitten, dass wir mal über den Prozess sprechen. Genau, das sind wir die Anschuldigung. Worum ging es denn überhaupt?
Sonst also Frau Dr. Göldner hat eine Praxis in dem kleinen Örtchen Braunfels. Und diese Praxis ist also eine Praxis für Allgemeinmedizin. Die ist wirklich klein, die Praxis. Und sie hatte sich, also abseits jetzt mal von der Qualität der sogenannten Impfstoffe, hatte sie sich sehr früh entschieden, gar nicht zu impfen, also weil sie sich eben auch erkundigt hatte. Und im Ergebnis war das dann so, dass natürlich immer wieder von Patienten gefragt wurde, ob sie impfen. Und sie erzählte dann, dass sie irgendwann ihren Helferinnen nachgegeben hat und gesagt hat, ich mache da jetzt einen Zettel an. Das war dummerweise zur schlimmsten 2G-Zeit am 17.11.2021 und hat dann auf diesen Zettel geschrieben, dass sie nicht impfen würde gegen Covid-19, weil sie durch 40 bis eher 50 Todesfälle in ihrem Umfeld im Zusammenhang mit den Covid-19 in Anführungszeichen Impfungen sich selbst das nicht verantworten kann, zu impfen. Mhm. Und diesen Zettel hat die Landesärztekammer, also erst hat es die Presse auseinandergenommen, die haben sich ja in der schlimmsten 2G-Zeit sowieso sowas von gegen, also da musste die Impfkampagne ja um jeden Preis verteidigt und auch geschützt werden. Und die haben das dann öffentlich gemacht und haben da schlimm abgehetzt gegen Frau Dr. Göldner in den Zeitungsberichten RTL und Hessische Hessenschau und keine Ahnung, wie sie da alle heißen. Also weiß ich jetzt, ob ich richtig gesagt habe. Kann ja jeder mal googeln, Dr. Heidi Göldner Braunfels. Und dann findet man die Presseberichte dazu. Mhm. Und die Kammer ist dann tätig geworden und hat auch selbst ein Schreiben rausgegeben, wir gehen gegen jeden Corona-Leugner und Impfgegner vor. Auch berufsrechtlich. So, das haben die als Aushang und als DIN A4-Zettel sinngemäß, habe ich das jetzt wiedergegeben, haben die das gesagt. Also die haben nicht überprüft, ob die Impfungen wirksam und sicher sind. So ebenso wie das Paul-Ehrlich-Institut das ja auch nicht überprüft hat und das RKI auch nicht. Sondern die haben gesagt, Impfung ist angeordnet, also wird das jetzt gemacht. Also das hat, erinnert so ein bisschen daran, dass man quasi eigentlich nur politische Befehle ausführt. Vielleicht auch wirtschaftliche, das wissen wir nicht. Und in dem Zusammenhang einfach nur nach unten durchregiert und die Ärzte maßregelt. Also Ärzte, die sich dann in ihrem eigenen Umfeld ein Bild machen, was passiert hier eigentlich, nachdem wir massenweise Impfungen gegeben haben und Impfungen immer in Anführungszeichen. Und wenn dann eine Ärztin feststellt, oh, ich höre von vielen Todesfällen, dann wird die gemaßregelt. Das seien falsche Tatsachenbehauptungen.
Ganz kurz, muss ich mal einhaken. Also wegen zwei Fragen dazu. Erstens, weil da steige ich ehrlich gesagt aus, Tom, an der Stelle schon. Also wer ist denn jetzt der Kläger gewesen in Gießen? Die Ärztekammer?
Genau, also die Ärztekammer ist kein Kläger, sondern Anschuldiger. Das nennt sich in Berufsrechtsverfahren anders. Okay, die schuldigen gut, dann
Anschuldiger,
an. Und dann,
ja.
Also und nicht, dann ist nicht das irgendwie eine Anschuldigungsschrift.
Okay, also das ist dann eine Angelegenheit zwischen der Ärztekammer, um es mal zu übersetzen, und der Ärztin, die...
Genau.
Und da muss ich dann nochmal einhaken, sich schuldig gemacht hat, wessen denn schuldig gemacht hat. Also sie hat
gegen ihre Sorgfaltspflicht nach der Berufsordnung § 2 Absatz 2, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gerecht zu werden.
Aber ist nicht ein Arzt oder eine Ärztin zuvörderst, also dem hippokratischen Eid oder seinem Gewissen verpflichtet? Das wäre meine naive Frage, also dass ich sage, wenn ein Arzt den Eindruck hat, das ist jetzt nicht gut für meinen Patienten, dann hat der doch das selbst zu entscheiden, weil sonst...
Ja, genau.
Naive Frage.
Also. Nein, das ist komplett richtig und möglicherweise, wenn sie nur geschrieben hätte, dass sie nicht impft und das auf den Zettel geschrieben hätte und sonst keine weiteren Erklärungen abgegeben hätte, dann wäre es durchaus denkbar gewesen, dass die Kammer nur einfach gesagt hätte, wir hier 1.000 Euro Strafe. Das wäre dann wahrscheinlich eher einfach so ein Schnellverfahren geworden. Und sie hat aber geschrieben, eben warum sie das nicht tut. und dass sie sozusagen damit ja auch eine gewisse Botschaft einer Ärztin übermittelt, was ich persönlich sehr richtig finde, denn wenn die Behörden schon diese Informationen, die sie selbst eigentlich in ihren Unterlagen haben, wenn die das schon nicht rausgeben, dann ist es auch die Verpflichtung der Ärztin, zumindest ihre eigenen Erfahrungen, die sie mit dieser neuartigen, bedingt zugelassenen, zum damaligen Zeitpunkt Impfung eben hatte, dass sie die eben auch dann mitgeteilt hat. Und das sieht die Ärztekammer komplett anders, denn Tote gibt es bei denen nicht. Okay. Obwohl das Paul-Ehrlich-Institut dazu natürlich auch klare Aussagen gemacht hat. Zu dem Zeitpunkt gab es bereits 48, das schreibt sogar der das Pressemagazin RTL, schrieb da 48 bestätigte Todesfälle von Pai seien schon da. Also alleine damit wäre eigentlich die Verhandlung zu Ende gewesen, denn es gab diese Todesfälle. Aber sie störten sich eben, und jetzt kommt eigentlich die Spitzfindigkeit an dem Wort, dass sie gesagt hat, sie hätte das aus ihrem Umfeld.
Ja.
Und jetzt können wir beide uns natürlich mal unterhalten über die Frage, was ist denn das Umfeld? Und wir sind der Auffassung, das Umfeld ist natürlich das persönliche Umfeld. Wenn eine Ärztin, so wie diese hier, in einem anderen Land geboren ist, dann hat sie da natürlich auch sowohl Verwandte als auch Bekannte, als auch Tanten, Onkel und so weiter. Und in diesem Fall war das auch so. Die hatte also tatsächlich im Ausland Verwandte, die auch Krankenschwestern in Krankenhäusern waren und berichteten. Sie kannte Leute auch in Polen, sie kannte in Paraguay Leute, aber sie kannte, hatte selbst 4 eigene Patienten, die gestorben sind. Das hat sie auch gemeldet. Und all diese Dinge, also sie hat dann also einige Berichte, die dann auch von Patienten an sie herangetragen wurden. All das hat sie genannt. Es waren am Ende 50 Fälle. Und die wurden im Grunde vom Gericht komplett ignoriert. Das waren ja die, die sie genannt hatte. Und ich erkläre jetzt mal, warum. Die Landesärztekammer hat sich gar nicht bemüht um Aufklärung. Die haben gesagt, Umfeld, das ist Braunfels.
Ach so. Okay.
Und dadurch, dass es Braunfels ist, haben sie beim Gesundheitsamt nachgefragt, angeblich. Es gibt gar kein Gesundheitsamt in Braunfels. Also das nur mal so am Rande. Ja. Das konnten wir aber auch nicht mehr aufklären. Aber das wurde sozusagen auch von den Verteidigern so genannt. Aber es spielte überhaupt gar keine Rolle. Kann man sagen, was man will. Also aufklären war nicht die Aufgabe des Gerichts. Das war nur, das Gericht hat eigentlich nur nachgeahmt, was die Landesärztekammer wollte. Und die Anklage war vorsätzlich falsche Tatsachenbehauptung. Schaden eben anderer. Und also nur das behält man mal im Kopf, weil das Urteil kommt ja gleich. Und jedenfalls haben sie dann beim Gesundheitsamt nachgefragt, Mensch, habt ihr da so Impftodesfälle? Und das Gesundheitsamt, nö, sowas haben wir hier nicht. Das ist ja klar, weil wir wissen ja aus ganz Deutschland, dass maximal 10% aller impfassoziierten Todesfälle in Bezug auf die Covid-19-Impfstoffe, ja, immer Anführungszeichen dabei, dass in Bezug darauf nur 509 Todesfälle von Gesundheitsämtern gemeldet wurden, während 90% von Angehörigen gemeldet wurden. Das hat ja selbst das Paul-Ehrlich-Institut gesagt.
Mhm. Aber nochmal, also, auch wenn das spitzfindig klingt, in der Tat ist ja der Punkt, das Urteil ist ergangen wegen, wie du gerade sagtest, weil Frau Göldner den falschen Frau Dr. Göldner den falschen Eindruck erweckt hat. Ich übersetze das mal, in ihrem Braunfelsener Umfeld,
genau,
also in ihrer Straße, seien 40 Menschen an der Impfung gestorben. Das ist ist das Urteil. Also es geht nicht darum.
Ja, genau. Das haben die einfach erfunden. Also es war eher eine Erfindung von der Landesärztekammer. Die haben einfach, also der Richter war ja auch ein, also der von der Ärztekammer geschickte Vertreter, der war ja Richter früher. Also, dass der nicht mehr im Dienst ist, ist gut für die Menschheit, wie ich finde. Denn das, was er da gemacht hat, ist natürlich übelste Verdrehung. Und er hat es aber gemacht und es wurde ja auch durchgelassen. Und er war auch bekannt mit der Chefin, mit der einen, die ja auch Ärztin waren und deren Mann auch zunächst vorne draußen mitsaß, den ich dann nach Hause geschickt habe, weil er fragte, wie lange dauert es denn hier noch? Ich sage, naja, aus meinem Wissen heraus wird es wahrscheinlich sehr lange dauern. Und dann kam irgendwann seine Frau, die wusste es ja auch nicht, also die Chefin raus, weil ja die Richterin dauernd rein und raus gegangen ist und niemand wusste, wo sie hinging. Und die fragte dann auch und ich sagte, ja, dauert. So, und während dieser ganzen Zeit ist sozusagen ja immer versucht worden, mich reinzukriegen und nach 4 Stunden war es dann soweit. Ich durfte dann eintreten, musste mich dann, die saßen alle an einem runden großen Tisch oder an einem ovalen Tisch Und also die Parteien, die Streitparteien auf der einen Seite und auf der anderen Seite die drei Richter, also zwei Schöffen sind ja Ärzte und die Richterin. Und ich durfte dann 1,50 Meter dahinter auf einem einzelnen Stuhl sitzen und wurde dann aber auch irgendwann gefragt, was ich dazu beizutragen hätte. Das wiederum motivierte den Landrichter, der ja der Vertreter der Ärztekammer war, ganz schnell im Internet zu gucken, was es über mich dort zu lesen gibt. Leider gibt's da ja nicht viel zu lesen, außer gute Sachen. Und er fand dann aber noch einen Artikel vom Focus, der ja auch einfach nur abgeschrieben war bei der Tagesschau, die ich ja verklagt hatte und die ihn dann ja rausgenommen hatten. Aber ich hatte keine Lust mehr, auch den Focus noch zu verklagen, weil es einfach am Ende immer teuer und zeitintensiv ist. Und den las er dann vor und die Richterin wollte das natürlich gar nicht hören, was er da vorlas. Also es war ja sozusagen reine Hetze. Er hätte ja auch mal als Richter muss er ja auch wirklich dann genau gucken. Er hätte ja auch vorlesen können, dass ich beispielsweise Stellungnahmen beim Bundestag oder im rheinland-pfälzischen Landtag abgegeben habe. Das nicht. Er sagt, ich hätte stimmungsanheizende Analysen, stand da drin. Und das so einer wäre das hier. Und sie holen hier einfach jemanden von der Straße und der darf hier irgendwas sagen und ich protestiere da. Dagegen. Also er hat also versucht, sozusagen die Peitoten, die ich im Koffer hatte, die wollte ich ja noch zeigen, dass die irgendwie aufgedeckt werden. Das wollte er verhindern. Ist ihm aber nicht gelungen.
Okay, also du durftest als Mann von der Straße, der einfach so sich reingedrängelt hat, trotzdem den Inhalt deines Koffers zeigen. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil es gehen ja zur Ferienzeit viele Koffer verloren, auch deiner auf einem bekannten Streamingdienst, auf dem wir uns jetzt auch gerade befinden. Ich muss also ein bisschen drumherum formulieren.
Ja, ja, natürlich.
Also wir wollen ja nicht deswegen jetzt Ärger bekommen, sondern wegen was anderem. Okay, also du durftest den Koffer zeigen, genützt hat das alles nichts. Am Ende steht ein Urteil. Entschuldige, wenn ich das mal kurz auch klarstelle, weil das, was ich und du sicherlich auch erwartet hatten, dass wir mit einem glasklaren Freispruch nach 3 Minuten da rausgehen, ist nicht passiert, sondern Frau Göldner muss jetzt eine Strafe zahlen, oder?
Ja, genau. Also der Vorwurf war ja vorsätzlich falsche Tatsachenbehauptung und der Landrichter hatte dann so aus der Lameng einfach mal 5.000 Euro gefordert als Strafe und einen Verweis gegen Frau Dr. Göldner. Ich bin mir sicher, ursprünglich, wenn diese harte Verteidigung da nicht aufgelaufen wäre, hätte er die Approbation verlangt, also den Entzug. Da bin ich mir ziemlich sicher, ist aber nur meine Meinung. Aber so wie er sich benommen hat, ist das so. Naja, und dann kam der Urteilsspruch. Sie hatte aus meiner Sicht 50 Todesfälle aus ihrem Umfeld belegt. Sie hat die einzeln alle vorgelesen. Die Richterin hat die in ihr Diktiergerät diktiert. Also das war alles ordnungsgemäß. Da dachte ich, naja, das muss ja Berücksichtigung finden. Und darüber hinaus habe ich die Plausibilität von Todesfällen mit meinem Koffer erklärt. Ich habe den geöffnet und habe dann diese 1500 Seiten gezeigt und habe denen das in die Hand gegeben. Ich kann jetzt mal meinen Eindruck schildern. Ich glaube, die sind noch nicht so weit, dass sie amtliche Daten vom Paul-Ehrlich-Institut in die Hand nehmen und dass es eben auch echte Todesfälle gegeben hat, die gemeldet wurden. Da sind die noch nicht bereit für. Das ist noch ein bisschen Arbeit, bis die da sind. Und dann kam das Urteil. Und bei dem Urteil haben sie so relativ gelöst, kamen sie dann so nach einer halben Stunde die Treppen runter, alle drei, und dann waren die gelöst und ich hatte schon gedacht, okay, das wird ein Freispruch. Und dann hieß es 2500, und zwar, weil sie nur fahrlässig und nicht vorsätzlich falsche Tatsachen behauptet hat.
Okay.
Und mehr konnte sie nicht sagen, weil das Urteil, da müsste sie dann nochmal überlegen, was sie da genau reinschreibt. Also eine Begründung konnte sie eigentlich gar nicht abgeben. Und kurz danach, als das dann zu Ende war, war der Vertreter der Landesärztekammer mit ihr alleine im Raum. Die Tür ging zu. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen, weil ich dachte, das geht gar nicht, dass der mit ihr jetzt redet. Also ich würde jetzt mal sagen, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das Urteil möglicherweise ganz woanders geschrieben wird. Aber das kann ich natürlich nicht bestimmen, das ist ja nur mein Eindruck. Und insofern gehe ich davon aus, dass da wahrscheinlich was ganz anderes drinstehen wird, als was sie in Kürze gesagt hat. Also sie wollte sich auf eine Begründung gar nicht einlassen. Es war jetzt auf einmal fahrlässig, dass sie das so behauptet hat. Ja, und dadurch 2500, jetzt geht sie in Berufung, ganz klar. Und dann werden wir mit 3 Anwälten auflaufen, ist ja klar.
Okay, ich hoffe und weiß, Du wirst hoffentlich berichten auf allen Kanälen, wie das ausgeht.
Natürlich.
Ich finde das weiterhin, deswegen machen wir es ja auch nochmal so ausführlich, finde es weiterhin absurd. Ich glaube, das war auch dein Kommentar direkt nach dem Urteil, oder? Da sprachst du mir so aus der Ferne, aus der Seele, aber ich dachte, nee, Kinder. Aber das passt ja, um es mal einzubetten, wenigstens. Ich denke, die meisten werden das wissen, aber du beschäftigst dich nun mal wirklich permanent und dankenswerterweise, also stellvertretend ja eigentlich für uns. Ich weiß gar nicht, warum du das machst. Du fährst durch die Republik und bist bei diesen ganzen Prozessen zugegen. Teilweise ist dein Bruder Sven Lausen Verteidiger, glaube ich, der Angeklagten. In diesem Fall war er es nicht, aber oft genug ist er es. Und du bist ja, deswegen möchte ich ja auch, dass du jeden Abend um 7:45 berichtest im Fernsehen und nicht nur hier.
Das wäre sogar möglich.
Ja, tatsächlich. Mhm. Haben Sie dir den Job als Nachrichtensprecher angeboten? Nein.
Nein, also das wäre von der Menge der Inhalte, die ich jeden Tag deswegen, neu zu verkünden habe, wäre das möglich.
Ich weiß, wenn wir das hier in der normalen Ruhe, die wir sonst haben, machen, dann dauert es 4 Stunden. Deswegen versuche ich manchmal, es ein bisschen einzubetten in das Ganze drumherum, diesen Prozess jetzt in Braunfels. Du bist ja auch beim Prozess gegen Dr. Walter Weber in Hamburg, glaube ich, zugegen. Es ist ja nicht der einzige Fall. Die meisten bekommen das eben nicht mit, weil es nicht um 7:45 in der Tagesschau stattfindet. Es war der Prozess gegen das Ehepaar Habich. Das ist ja schon ein bisschen her und inzwischen völlig unter, ja, ist halt so und Lieblingsbewegung, Achselzucken oder so. Ja, das ist ja mit all diesen Verfahren so, wenn sie nicht eine gewisse Öffentlichkeit bekommen, und die bekommen sie jetzt nur, weil wir so ein Mainstream-Magazin sind, das alle gucken.
Genau.
Dass man sagt, das ist alles so kleinteilig, aber es ergibt schon im Großen und Ganzen ein Bild. Denn ich will dir das mal als Stichworte geben, damit du sie für mich ein bisschen einsortierst. Es ist ja nicht nur der Prozess gegen Weber oder jetzt die Ärztin in Braunfels. Du hast, glaube ich, auch im Mai zumindest mit erreicht, dass die Impfpflicht bei der Bundeswehr gekippt ist. Ist das richtig?
Also ja.
Bitte gleich kommentieren. Es ist trotzdem so, dass dann jetzt, glaube ich, im Anfang nächsten Jahres der Oberstabsgefreite Windisch dann wegen irgendwie Verweigerung der Impfung angeklagt ist. Also es ist ja nicht so, dass das aufhört, auch nicht im Lichte der RKI-Files, ist nach denen spätestens ja ein Gericht auch verstehen müsste, dass das mit der behaupteten Inzidenz und so weiter nicht ganz so war, wie sie dachten. Spätestens da würde ich doch erwarten, nochmal als Laie, der sein Jura-Nebenstudium abgebrochen hat, dass es zu einer Umkehr und Kurskorrektur der Gerichte kommt. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Die machen ja völlig unbeeindruckt weiter.
Ja, also Richter sind natürlich auch nur Leute, die ganz normal ihren Arbeitstag haben und in der Regel eigentlich auch bequeme Arbeitszeiten, die sie sich nahezu selbst einteilen. Und ich gehe mal davon aus, dass das eigentlich auch ein ganz guter Job sein kann. Und so verhalten sich auch die Richter, weil sie ja die Macht haben, selbst zu entscheiden. Und ich beobachte das ja bei sehr, sehr vielen Gerichtsverfahren. Also die Richter sind sehr schlecht informiert, auch rechtlich sehr schlecht im Bilde. Und das kann ich sogar als Laie beurteilen, was ich da sehe. Und sie sind auch nicht bereit, sich genauer mit den Themen auseinanderzusetzen. Und sie wollen auch keine Aufklärung. So, das liegt natürlich häufig daran, dass man im Fernsehen diejenigen, die von Anfang an oder auch jetzt noch kritisieren, über die Medien schlecht gemacht hat und diese Richter eben auch davor nicht gefeit sind, dass sie jetzt dieses Problem im Kopf haben und dass jeder, der irgendwie heute noch sagt, naja, dass die Impfung wäre jetzt vielleicht nicht optimal oder das war vielleicht sogar nur ein Coup und gebracht hat er nichts, er hat vielleicht sogar eher Schaden gebracht, dass solche Anwürfe bei den Richtern noch nicht, das hören die noch gar nicht. Also dass ich da einen Stapel von 1350 DIN A4 Blättern mit jeweils 25 Adverse Events, das sind Nebenwirkungen, gebracht habe, vom Paul-Ehrlich-Institut amtlich herausgegeben, das ist noch zu weit weg von den Menschen, also von den Richtern eben auch. Also da sind eher noch die Bilder aus Bergamo im Kopf Und solange die Bilder von Bergamo da drin sind, kann ich nur sagen, haben wir noch ein bisschen zu arbeiten, damit diese Menschen dann einfach sehen, was ihnen widerfahren ist. Die Bilder aus Bergamo waren offensichtlich sehr stark. Und das ist die Aufgabe, die ich jetzt sehe. Vor Gerichten eben auch.
Worauf spielst du gerade an? Das heißt, es ist in Gießen, sind die Bilder von Bergamo nochmal als Begründung genannt worden? Nein. Also.
Nein, in der Tat in diesem Fall nicht. Das letzte Mal, dass ich das gehört habe, war das vor dem Oberverwaltungsgericht in Schleswig, also hier in Schleswig-Holstein. Das ist sozusagen das höchste Verwaltungsgericht in Schleswig-Holstein. Da waren 5 Richter und der Fall ging um ein Kosmetikstudio, das während des Lockdowns gerne geöffnet hätte, weil ja der Friseur auch offen war. Und das hatte man damals abgelehnt in diesen Eilverfahren. Und die Begründungen waren natürlich damals abstrus. Die haben sich ja alles Mögliche ausgedacht und irgendwelche Verbiegungen gemacht, die Gerichte. Aber gut, in so einem Eilverfahren ist das Gericht eben auch nicht verpflichtet, eigene Aufklärungsarbeit in dem Maße zu machen, wie es eben in einer danach zu stellenden Hauptverhandlung notwendig ist. Und diese Hauptverhandlung stand nun Ende 23 an, also glücklicherweise für jemanden, der ein Kosmetikstudio in 2020 schließen musste, Ende 23, also 3 Jahre später einen Verfahrenstermin zu bekommen, ist schon dolle. Ja. Und dann war es so, dass diese 5 Richter hoch erhaben saßen und der eine war Berichterstatter, das ist sozusagen derjenige, der dann einmal über den Verlauf des Verfahrens informiert. Und der las dann vor und sagte, und wir haben ja auch alle die Bilder aus Italien gesehen. Da hat er nicht Bergamo gesagt, sondern Italien. Und wir mussten ja im Oktober 2020 damit rechnen, dass ein Großteil der schleswig-holsteinischen Bevölkerung auf die Intensivstation kommt. In Schleswig-Holstein leben 2,5 Millionen Menschen. Und von März bis Oktober waren ganze 237 Menschen auf den Intensivstationen, die einen positiven Test hatten. Und deswegen rechnet er damit, dass jetzt noch schnell 1,5 Millionen noch nachkommen wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Das sind die heutigen Gerichte. Damit haben wir es zu tun. Das ist das Niveau, wie ich es eigentlich vielleicht in der ersten Klasse erwarte, dass man sich das dann erzählt und die Kinder das dann, weil der Lehrer das gesagt hat, nachplappern. Aber es ist nicht das Niveau eines Oberverwaltungsgerichts. Und dennoch habe ich es dort gehört.
Ja. Wir gehen davon aus, dass eine solche Ansicht oder Meinung, die wir teilen, irgendwie zulässig ist in Deutschland.
Dass oder? Ich das jetzt gesagt habe? Na gut, ja. Ich habe es ja gehört, ne? Ich war ja dort. Ja. Ich kann ja nur wiedergeben, was da ist. Und wenn ich jetzt bewerten soll, ob die Bilder aus Italien und das muss man ja ganz konkret sehen. Es waren ja Zahlen dem Gericht bekannt. Das Gericht weiß ja oder muss ja aufklären, ob da 1 Million oder 100.000 oder irgendeine Auslastung überhaupt in Schleswig-Holstein stattgefunden hat. Die dürfen das ja nicht einfach so behaupten. Das ist ja ihre ureigenste Aufgabe, das Aufklären. Und wenn man das nicht macht, dann ist das ja vom Niveau her aus meiner Perspektive ganz deutlich drunter. Also, und dann habe ich jetzt nur versucht, die Skala nicht ganz nach unten zu legen, obwohl sie eigentlich ganz unten wäre.
Dann gestatte mir dazu noch eine letzte Rechtsfrage oder weil mir da dann gerade einfällt, das passt da, glaube ich, ganz gut rein, den Richter Detmer, vielleicht wollen wir den noch mal kurz erinnern. Fährst du da auch hin? Also da ist ja dann, glaube ich, sogar eine öffentliche Verhandlung. Wir müssen wahrscheinlich noch mal daran erinnern, wer Herr Detmer ist. Weil der hat ja eigentlich seinen Job gemacht, nach dem, was du gerade beschreibst. Also dass man sagt als Richter, dass man sich versucht, erstmal eine Meinung zu haben, eine Ansicht zu entwickeln und ein Urteil, wie das so schön heißt. Und dazu braucht man aber Fachkenntnis. Man muss schauen, was ist denn überhaupt hier die Sachlage. Das hat genau, Richter Detmer, glaube ich, gemacht damals. Ja. Und dann eine Entscheidung getroffen. Das ist das, was er als Richter zu tun hat, wenn er sich informiert hat. Und ist dafür verurteilt worden. Oder seinen Job verloren. Oder
beides. Ja. Das ist beides. Also du hast das komplett richtig gesagt. Also er ist ja Familienrichter zu dem Zeitpunkt gewesen. Und als Familienrichter ist er natürlich für schlechte Zustände bei Kindern verantwortlich. Also das ist seine Aufgabe, darüber dann zu entscheiden. Also selbst wenn er irgendwo im Privaten vorbeigeht und er hört immer an derselben Stelle, wenn er da vorbeigeht, aus dem Haus Schreie von Kindern, dann wäre er sozusagen sofort zuständig und hätte auch dort eine Art Verfahren einzuleiten, wie ich das verstehe. Der Familienrichter ist also nicht unbedingt nur auf Anzeigen angewiesen, er hat da auch genauso gut selbst hinterherzugehen. Normalerweise macht das Jugendamt das. Und dieser Zustand ist ja bei den Schulkindern durch die Maskenverordnung in Kraft getreten. Die sollten ja rauf runter Masken tragen und da hatte er wohl, ich weiß nicht, ob er schon vorher diese Meinung hatte, dass man das Kindern nicht antun darf und dass es vor allen Dingen gar nicht einen bewiesenen Nutzen gibt und dass auch eine Folgenabschätzung von denjenigen, die das angeordnet haben, natürlich nicht erfolgt ist. Also da hat natürlich keiner sich drum Gedanken gemacht, was für Folgen hat das, wenn man Kindern in dem Alter die Kommunikation durch Masken wegnimmt, die Luft abschneidet, weil das ja durchaus Unterschiede gibt bei den Masken und beim Tragen. Ja. Und hat wohl ein Verfahren eingeleitet und sich dazu Sachverständige angehört. Ja. Und das fand man nicht gut und hat dann Hausdurchsuchungen gemacht. Also er hat dann auch ein Urteil gefällt und hat dann offensichtlich außerhalb seiner Zuständigkeit, die irgendwie Buchstaben orientiert war, ich weiß nicht genau welche, aber ich sag jetzt mal A bis L hatte er und er hatte eben nicht M bis Z. Und er hat aber nicht nur für A bis L die Maskenbefreiung an zwei Schulen angeordnet, sondern er hat das für alle gemacht. Und damit war eine Unzuständigkeit, in der er entschieden hat, er hätte sozusagen nur diejenigen, die von A bis L in seiner Zuständigkeit waren, hätte er wahrscheinlich nur ein Urteil für sprechen dürfen und eben nicht die anderen. Das ist zwar ein bisschen absurd und das ist ein Teil des Vorwurfs, den man wegen Rechtsbeugung gegen ihn macht. Es gibt, glaube ich, noch ein, zwei andere Teile. Und dann hat man Hausdurchsuchungen bei den Sachverständigen gemacht, die er hinzugezogen hat und natürlich bei ihm, ich glaube sogar zwei bei ihm, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann hat man ihn in einem relativ kurzem Verfahren hat man ihn dann verurteilt. Rechtsbeugung geht auch immer einher mit Gefängnisstrafe und natürlich Entziehung des Richterstatus. So, und dagegen hat sich dann der Anwalt Strate gewendet mit einer Revision. Und was sehr besonders und ungewöhnlich ist, ist, dass die Revision mündlich jetzt beim Bundesgerichtshof verhandelt wird. Der Bundesgerichtshof macht ganz selten mündliche Verhandlungen.
Ja. Darauf wollte ich hinaus, ja. Also das findet statt wann? Ende August oder wann ist das?
Nein, das ist nächsten Mittwoch am 28. Okay. Ja, es ist Ende August am 28.8. im BGH, ich glaube in Karlsruhe, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und dort wird das verhandelt. Da ist auch ein relativ großer Zuschauerraum. Da können die Leute kommen. Sie sollten, wenn, dann einen Ausweis mitbringen und nach Möglichkeit metallische Gegenstände zu Hause lassen. Also Gürtel, wenn geht, vermeiden. Also ich kenne das ja aus den ganzen Verfahren. Das ist sehr unterschiedlich bei den Gerichten, aber durchaus sind da Metalldetektoren mittlerweile im Einsatz. Und man erwartet dann, dass alles durchleuchtet wird. Handys werden oft nicht zugelassen. Also das ist auch alles so, wie es ist. Ein bisschen strange. Also ich sage ja sonst kaum englische Worte, aber da fällt mir wirklich das Wirr. Ich finde es wirr. Und das passiert aber regelmäßig. Davon kann ich berichten. Also niemand soll sich
also
wundern.
Das Kochgeschirr zu Hause lassen, wenn man eine Gerichtsarbeit
keine Töpfe
möchte.
Und eigene Suppen und kochen vielleicht.
Und du fährst auch hin oder du bist dann auch vor Ort? Oder?
Ja, ich hatte tatsächlich das vor und muss aber sagen, dass es mich schon ein bisschen schlaucht, immer durch Deutschland zu fahren, weil ich ja immer aus dem Norden komme. Das heißt, ich muss immer wieder neu Anlauf nehmen. Besser wäre, ich würde vielleicht in der Mitte von Deutschland wohnen. Das tue ich nicht. Insofern hadere ich noch so ein bisschen, aber ich tendiere dazu, runterzufahren. Ich habe mich angemeldet dort, was man, glaube ich, nicht musste. Man hatte mir gesagt, naja, also da sind genug Sitzplätze. Und ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich, also tendenziell eher fahre als nicht fahre.
Das ist für mich die Gelegenheit, die ich gar nicht nutzen will. Ich würde sagen, da hier Menschen zugucken, wenn ihr beim Rausgehen nachher das Gefühl habt, das hat was gebracht, das war schön, dann lasst ein bisschen Austrittsgeld da. Dann kann ich nämlich dem Kollegen Tom wenigstens die Zugreise und das Hotel spendieren, weil der mir dann vielleicht eine Rechnung schreibt für den heutigen Tag. Ich mag das nicht, Tom, du auch nicht, aber
doch,
es war eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen.
Aber ich muss es nochmal sagen, ich finde es wichtig, dass die Leute tatsächlich Geld geben, denn du musst ja immer sehen, wenn ich merke das ja auch, wenn ich irgendwo runterfahre, der Tank, der ist das ja teuer. Ja, also ich fahre da runter, ein Hotel kostet auch immer Geld, ich muss da essen, das ist teurer, als wenn ich zu Hause esse. Und ich verbringe meine Zeit da, das ist alles okay, aber wer das gut findet, der soll einen 10er, einen 20er oder einen 50er einfach mal entweder in Umschlag tun oder es einfach per PayPal oder Kontoüberweisung machen. Ich finde auch wichtig, dass diese ganzen, also ich habe da auch gar keine Scheu. Ich finde es auch gut, wenn die Leute es machen und sie machen es ja auch, dass sie das machen, weil diese neuen Medien, die wir darstellen, also die du darstellst und viele andere mit dir auch, die entwickeln sich immer weiter, investieren in Technik und ohne die würden wir das alles gar nicht erfahren. Also Leute, kann ich nur sagen, bitte gebt euer Geld, so viel wie ihr habt. Und ihr sagt ja immer nur den kleinsten Teil, sagt ja Paul Brandenburg, immer den kleinsten Teil eures Geldes. Ich sage so viel wie ihr könnt, einfach geben. Und wenn es eine Einmalsache ist, gut. Wenn es mehrfach ist, ist auch gut. Und das, würde ich sagen, ist angemessen für eure Sendungen, die ihr macht.
Ja, aber erst recht für das, was du machst. Also ich muss ja nur alles recherchieren und sämtliche Bücher lesen und die ganze Woche arbeiten. Du musst dann auch noch irgendwo hinfahren. Ich bin aber sicher, wir unter diesem Video werden nicht nur die anderen Berichte zu finden sein, sondern auch die Möglichkeiten, dir das dann direkt irgendwie das Fahrgeld zu schicken. Und ich schließe mich deinem Plädoyer an. Ich finde auch, man muss es eigentlich nicht großartig erklären, wenn es irgendwie Freude macht.
Doch, und die Leute vergessen aber das.
Wenn es empfunden wird als, das hat mir was gebracht, das ist bei mir auch so, dann gehe ich beim Bäcker raus und bezahle und das mache ich auch woanders und das ist dann, sollte dann so sein.
Ach, deswegen machst du das beim Bäcker?
Ja, nee, wenn es mir nicht schmeckt, gehe ich einfach
also
so
ich wieder.
Also
ich gehe beim Bäcker nur, weil die sonst immer hinterherrufen. So, deswegen bezahle Feigling. Ich da. Ja, Feigling,
nee,
genau.
Nee, da streite ich mir in der Tür, das hat überhaupt nicht geschmeckt. Nö, jetzt gehe ich wieder.
So. Ja, ich sag denen dann immer, ich soll sowieso keine Brötchen essen.
Nee, ist auch gar nicht gesund.
Und nee, genau, so. Es macht einfach dick und so.
So, aber wo ich dich jetzt schon mal hier habe und bevor ich zu meiner Frage komme, darf ich mit dir noch drei Dinge abhaken oder du darfst natürlich auch 25 eigene Dinge und La Paloma und so und sonst was machen.
Ja, wir können ja nochmal La Paloma spielen.
Aber, also ich finde, nein, lass das mal. Das wird jetzt ja ernst kurz. Gleich.
Achso,
mach das gleich, wenn es wieder amüsanter wird. Nee, wenn ich schon den Fachmann da habe. Also die Moneypox, Thema der Woche für mich, ich habe nicht aufgepasst. Müssen wir uns Sorgen machen? Sind die die Intensivstationen schon überlastet mit Moneypox-Fällen oder?
Nee, da ist noch nichts. Die kriegen sie nicht zusammen.
Hast du noch
keine
Zahlen?
Es gibt ja auch gar keine, also wenn ich das richtig sehe, hat die Regierung auch noch nicht gesagt, also Leute, wenn ihr einen Moneypox-Fall habt, dann kriegt ihr 110 Euro für eine infizierte Leiche. Infektiöse Leiche. Und ich weiß auch gar nicht, ob schon genug Tests von Herrn Drosten ausgegeben wurden. Also ich glaube, das ist alles nicht in Kraft getreten. Und wir sehen auch wenig Medienrummel. Also man kann das immer alles messen. Ich finde, es ist eigentlich ganz leicht, alles zu durchschauen. Und der Grund, warum ich das auch mache, wenn man das alles, was ich live sehe, wenn man das alles weiß, dann ist es nicht mehr schwer, alles zu durchschauen. Während die Menschen, die das jetzt alles nicht so sehen wie ich, die haben durch dieses, was wir hier machen, die Gelegenheit, es zu durchschauen. Und deswegen mache ich das eben umso mehr und umso lieber. Und bei dem Durchschauen ist es ganz einfach. Wenn eine Sache so laut daherkommt wie Corona oder die Impfkampagne oder Affenpocken oder Vogelgrippe oder was auch immer oder der Klimawandel, wenn diese Sachen so laut daherkommen und sie sind laut und es gibt noch viele andere Sachen, dann ist immer notwendig, dass man nochmal genauer recherchiert. Während andere durch diese Lautstärke sich mittlerweile beeindruckt, in den Glauben begeben, das sei so. Und das ist eigentlich alles, was jeder Einzelne für sich selber durchschauen kann. Wenn es laut ist, dann nochmal gucken. Und das habe ich verstanden. Das ist für jedermann auch einfach nachzuvollziehen. Und wenn ich das jetzt hier ein paar hunderttausend Menschen nochmal mit auf den Weg geben kann, dann hat jeder dieses eigene Werkzeug an der Hand.
Okay, also Moneypox sind ein bisschen zu laut, verstanden. Da behalten wir mal im Auge.
Ja, aber nicht laut genug. Also die Frage war ja, kommen die und wird es was werden? Nein, das wird nichts. Also das Interesse der Leute ist auch nicht so gut. Sie ringen ja auch schon um einen Namen, das sieht man ja. Also sie haben bei Affenpocken während der Corona-Zeit, das ist ja dasselbe Thema, also es ist genau dieselbe Geschichte, da haben sie ja Affenpocken gesagt. Da waren schon ein paar interessiert, aber sie kriegten die Kurve nicht hoch. Also das Interesse der Leute war bei Affenpocken am höchsten. Und dann haben sie jetzt angefangen wieder mit Affenpocken, da ging das Interesse kurz wieder hoch. In Google konnte man das sehen, die Suchabfragen gingen wieder hoch. Dann merkte man aber irgendwie, sie kommen nicht in Schwung mit diesem Thema. Das sieht man ja an dem Suchverhalten der Menschen. Also es ist ein ganz einfaches Tool und man kann daran ganz viel ablesen. Und dann haben sie es umbenannt in Monkeypox und jetzt Mpox. Also diese Umbenennung ist sozusagen die Idee, das Marketing besser zu machen.
Für mich ist das natürlich ein Jammer, wie du dir denken kannst. Und ich habe damals gesagt, gegen Affenpocken hilft Reisen.
Ich weiß, der war super, den hatte ich schon wieder vergessen.
Ja, gut, aber jetzt kann ich ja gegen Monkeypox hilf Lausen, ist ja halt ein bisschen schwieriger.
Nee, das ist schon in Ordnung, das können wir so machen.
Können wir lassen, ja. Herrlich.
Okay. Gegen sag ihn noch einmal, damit alle ihn hören.
Ja, gegen Affenpocken hilft Lausen oder nur Lausen, das könnt ihr euch irgendwie selber aussuchen. Gut, aber die Sorge hält sich also noch in Grenzen, das ist gut, ja. Ich habe hier noch, also ich meine, du kennst mich ja, ich lese den ganzen Tag, ich wollte ja auch noch zum Bruder Scholz fragen, irgendwie, ob ich mir Sorgen machen muss um das, hast du das mitbekommen? Das Uniklinikum Schleswig-Holstein? Ich bin darüber gestolpert, in dem ganz vielen Dingen. Ich glaube...
Machen die dicht oder was?
Moment, ich glaube, mich erinnern zu können, dass in diesem Buch, das man übrigens immer noch lesen und kaufen muss, neben diesem Buch, das ich gleich nochmal hochhalte,
ja, sehr gut.
Aber in dem ersten, Intensivmafia, kam auch, glaube ich, der ein Angehöriger des Kanzlers vor, sagen wir es mal so, der beruflich eine Klinik leitet. Man soll, die Leute sollen es nochmal selber nachlesen oder du kannst es nochmal rekapitulieren. Also Herr Scholz leitet das Uniklinikum Schleswig-Holstein und ich bin dann nur gestolpert über die Nicht-Überraschung für die schleswig-holsteinische Landesregierung, dass das Uniklinikum bitte den Kreditrahmen um 600 Millionen zu erhöhen auf 2,2 Milliarden Euro, weil der Verlust des Krankenhauses jährlich 100 Millionen Euro beträgt. Die Gesamtsanierungs- und so weiter Kosten bis 2044 liegen bei 3,7 Milliarden Euro, Stand heute. Und da hatte ich nur im Kopf, deswegen frage ich dich, dass die eigentlich ganz vernünftig gewirtschaftet haben in der Zeit, in der alle Intensivstationen total überbelegt waren. Du erwähntest ja auch vorhin, Schleswig-Holstein hatte ja auch 1,7 Millionen Belegungen auf den Intensivstationen. Aber da hast du jetzt, ich wollte das nur mal als Anekdote beisteuern. Also Herr Scholz scheint dann doch es nicht ganz hinbekommen zu haben, den Erfolg der Corona-Jahre zu wiederholen offensichtlich.
Das würde ich nicht sagen, weil Herr Scholz wird ja auch bonusabhängig bezahlt zusätzlich, ja, als Vorstand. Und ich hatte damals, ist mir zugespielt worden, die Wirtschaftsauskunft des Krankenhauses, also die genaueren Bezahlungen der Mitarbeiter und des Vorstandes. Und da stand drin, dass Herr Scholz eben auch bonusabhängig bezahlt wird. Ein Bonus gibt es immer dann, wenn besonders gut gewirtschaftet wurde. Das scheint dort außer Kraft zu sein, denn bei einem Minus von, ich glaube, mehreren 10 Millionen, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, gab es trotzdem irgendwie einen Bonus um die 100. Lass mich, ich sag jetzt mal eine Zahl, ich müsste die nochmal nachgucken. Ich glaube 160.000 gab es eben extra zu seinem festen, ständigen Gehalt. Da gab es wohl auch ein bisschen Probleme im Landtag in Schleswig-Holstein, dass man das irgendwie so geregelt hatte. Aber das sind so Geschichten aus der Vergangenheit. Das ist ja alles alt und da wächst ja dann schnell Gras drüber. Aber er wird halt Bonus, trotz Verlust wird er wahrscheinlich nach wie vor bonusabhängig bezahlt. Und der Bonus kommt natürlich auch, wenn der Malus, also das Schlechte, über das Krankenhaus ausgekippt wurde. So hat er ja trotzdem alles gegeben, gehe ich von aus.
Ja, also wir könnten fragen, ich glaube, aber die Zahlen werden dann nicht veröffentlicht. Jetzt ist, wie gesagt, das sind ja Zahlen vom Rechnungshof Schleswig-Holstein. Der jährliche Verlust ist jetzt 100 Millionen Euro.
Ja.
Könnte ich jetzt fragen, ob es dann statt 160.000, 170.000 Bonus gibt, wenn es mehr wird. Aber gut, ich wollte dir das nur zumindest noch mal mit angeboten haben. So, Hast du jetzt noch Themen aus dem aktuellen Geschehen? Sonst werde ich endlich meine Frage los.
Die Frage, ich könnte natürlich hier was aufmachen,
aber zu KI komme ich gleich.
Ja, genau. Also dann, das wäre hier jetzt nochmal Lockdown gewesen. Also wir dürfen natürlich eine Sache nicht aus den Augen verlieren. Diese Leute, die diese Pandemie quasi bei uns gesteuert haben, die haben etwas getan, was noch lange nicht erledigt ist. Und das Erste, was sie getan haben, war ein noch nie dagewesenes Ereignis, ein Lockdown, Ausgangssperren in großem Maße. Die Menschen haben das sozusagen als Opfer für das Beseitigen einer Krise, also als eigenes Opfer. Das ist sozusagen, wir sind sozusagen in so eine Art Kult und Glauben gekommen und haben gedacht, wir müssten dieses Opfer bringen und haben das alle, also die meisten, die ja irgendwie nicht betroffen waren davon, haben gesagt, schön mal Urlaub. Aber es ist der massivste Übergriff gewesen, den man sich nur vorstellen kann, Ausgangssperren. Und das wird nicht so gesehen. Und er hat am Ende gar nichts gebracht. Und es gibt auch am Ende jetzt tatsächlich keine Beweise, dass er irgendwas gebracht hätte. Und trotzdem wird es rauf und runter erzählt. Herr Drosten tut das auch mit falschen Behauptungen. Er behauptet, es wäre eine starke Evidenz da und bezieht sich dann auf die Studie Murphy et al. Die zieht er sowieso fast regelmäßig für alles heran. Hätte er sie richtig gelesen, würde er wissen, dass es dafür eben gerade keine starke Evidenz gibt, dass Ausgangssperren geholfen haben. Und insofern ist diese Idee, Menschen in irgendeiner Krisensituation einzusperren oder nicht rausgehen zu lassen, was ja gleichbedeutend ist mit einsperren. Diese Idee darf nicht aus dem Kopf verloren werden. Und ich kann nur dazu raten, dass das genauestens untersucht werden muss, ob diese Leute, die ja noch kurze Tage bevor dieser Lockdown dann angeordnet wurde, gar nicht wussten, dass es sowas gibt und noch nie in 20 Jahren zuvor besprochen hatten, dass man alle Menschen einsperrt und niemanden mehr rauslässt, so ungefähr. Also es hätte ja nicht viel gefehlt, die hätten uns noch die Türen zugenagelt, wie sie es in China gemacht haben. Also da haben sie ja immer mit einem Auge hingeguckt. Was dann insgesamt von der Frechheit her ja so weit ging, dass die, die dann die eigentliche gewünschte Lösung nicht mitgemacht haben, nämlich die sogenannte Impfung, dass die dann sozusagen ja auch schon angedacht waren, in Lager zu schicken, was man ja den RKI-Files entnehmen kann. Ja. Und das sind sozusagen die Dinge, die wir dringend weiter im Kopf behalten müssen. Und deswegen sage ich, das muss immer wieder nochmal herausgeholt werden, damit alle Menschen wissen, warum diese Sache, die wir hier machen und warum wir immer wieder drüber sprechen, das ist ein ganz wichtiges Thema, das wir ausräumen müssen, und zwar für alle Zukunft.
Ja, Zukunft ist gut. Da gibst du mir jetzt dann natürlich ein offenes Tor für meine Frage, die ich schon fast vergessen hatte von vorhin. Aber ich glaube, da liegen sogar schon Teile deiner Antwort in der Nähe. Denn nochmal erinnernd, und was machen wir jetzt? Das ist das, was auf diesem Format steht und was, glaube ich, nicht nur mich beschäftigt, sondern, wenn ich das richtig höre aus meinem Umfeld, viele verstehen das, dass ich mich das frage. Und viele verstehen auch, dass ich mir jetzt Menschen einlade, von denen ich sehr viel halte, die ich für klug und weise halte, und du gehörst dazu. Und wenn ich dich frage, und was machen wir jetzt? Hast du eine Antwort?
Na klar.
Oder ja, das ist jetzt der Teaser, ist fertig. Ja. Ja. Okay, dann kann ich mich ja zurücklehnen, dann muss ich das ja nicht erklären. Ja, sag mal.
Ja, also zunächst einmal das, was wir jetzt machen, da müssen wir erstmal das Wir eingrenzen. Ist das wir alle aus Braunfels, wo Frau Dr. Heidi Göldner wohnt? Oder sind es wir alle?
Oder wir zwei?
Ja, genau. Ich würde sagen, es sind wir alle. Also was machen wir jetzt? Und was machen wir jetzt, ist im Grunde ganz einfach. Zunächst einmal ist das Erweitern des Bewusstseins die erste Grundlage, was man nicht wirklich machen kann. Bei diesem Erweitern des Bewusstseins kann eigentlich nur gelten, alles, was eine Zustimmung erfordert, ja, in jeglicher Form, muss im Grunde bei jedem jetzt klar sein, dass er diese Zustimmung sehr sorgfältig, wenn überhaupt, nur herausgibt, in jeder Hinsicht. Und sei es schon beim Cookie-Banner auf einer Internetseite, wo man ja auch zustimmen muss, wo wir alle abdressiert werden wie die Äffchen, dass wir immer zustimmen drücken, damit wir schnell an unseren Inhalt kommen. Da warne ich vor. Ich warne davor deswegen, weil man Verträge eingeht, die man gar nicht eingehen möchte und sich hinterher wundert. So, und dann, das ist sozusagen eine Mini-Tätigkeit, die jeder ab sofort beginnen sollte, die auch gar nicht schädlich ist. Ein bisschen Zeit kostet und ein bisschen Gewöhnung und man hat auch dann irgendwann das Gefühl, man kann doch was tun. Und das ist ein guter Anfang. Darüber hinaus gibt es jetzt viele Menschen, die ich kenne, die eine Aufarbeitung beginnen. Wir machen jetzt mal eine Sache nicht. Wir warten jetzt nicht darauf und lesen immer fleißig, macht jetzt die Politik irgendwas? Mir ist das egal, was die Politik macht. Ich glaube sogar, dass es eher, wenn die da was machen, dass das eher sowieso kontraproduktiv ist. Wir machen es selber. Wir machen die Aufarbeitung selber. Wir laden diese Menschen ein, von denen wir wissen, es sind Hunderte, die sich hier öffentlich geäußert haben und niemals hätten äußern dürfen. Ich fange da mal an bei Menschen, die vielleicht zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung in Rheinland-Pfalz, da hat sich der Vorstand geäußert, ich glaube Herr Dr. Heinz, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig im Kopf, und der hatte die Aufgabe in dieser sogenannten Pandemie, die Daten zu der Impfung, die Kassendaten an das Paul-Ehrlich-Institut zu senden. Mhm. Anstelle dieser Tätigkeit hat er es vorgezogen, den Leuten die Impfung anzuraten, ohne dass er selbst seine Pflicht erfüllt hat, Sicherheitsdaten ans Paul-Ehrlich zu schicken, die Leute anzustiften und auch die Ärzte, dass die Leute geimpft werden mit einem Impfstoff, von dem er den Beitrag hätte leisten müssen, dass er Sicherheitsdaten sendet. Und er hat dann gesagt, am besten wäre es, wenn Ungeimpfte gar nicht mehr raus dürfen oder in Urlaub dürfen. Ich glaube, raus dürfen weiß ich jetzt nicht genau, aber dass sie nicht mehr in Urlaub dürfen. Mhm. Und dass er ihnen das sozusagen mehr oder weniger, dass er auch dem Gesundheitsminister mehr oder weniger in seinem Land versuchen wollte, dazu Anregungen zu geben. Das ist natürlich äußerst kritisch und muss besprochen werden. Wenn er das nicht besprechen möchte, was ja durchaus verständlich ist, mit einem vernünftigen Menschen, dann muss man das halt über die medial zur Verfügung stehenden Sachen machen, die tausendfach hoffentlich auf allen Computern gesichert sind und wo ich auch immer hoffe, dass mir Leute dann noch was zuschicken. Auch wenn ich schon über 100 Mails am Tag kriege, bin ich es nicht leid zu sagen, dass diese Materialien bitte gesichert werden, dass es Filme sind, dass es Dokumente sind. Wir wissen nicht, was wir haben. Wir werden auch einen Pool aufbauen. Und wir müssen dann mit diesen Leuten, wenn sie nicht freiwillig bereit sind, mit uns eine Diskussion zu führen. Denn es müssen ja die meisten Menschen da draußen wissen, dass diese Menschen Dinge falsch gemacht haben. Ja, beispielsweise der Herr Doktor, den ich gerade genannt habe, hätte natürlich nie eine Äußerung dazu machen dürfen, dass Leute, wenn sie nicht geimpft sind, nicht mehr in Urlaub fahren dürfen oder auch nicht mehr vielleicht aus dem Haus dürfen, also wenn sowas von ihm gesagt wurde. Sowas dürfen diese Leute nicht sagen und dann müssen wir das filmisch und auch buchtechnisch aufbereiten. Das heißt, wir machen sowohl eine Doku, das machen wir auf allen Kanälen, die wir haben. Wir haben eine Reichweite, die mittlerweile einige Millionen umfasst, würde ich sagen, über alle möglichen Kanäle, über X, über Instagram, über Facebook, über TikTok, über Telegram. Also da sind mittlerweile einige Millionen, die da angeschlossen sind und das wird auch immer mehr täglich. Und dann wird das, was sie eben, wenn sie nicht mit uns sprechen möchten, dann wird das meinetwegen eben auf diesem Wege verarbeitet. Und das auch ehrlich, neutral, wie es sich für ein Gericht gehören würde. Und okay, das ist das, wovor ja auch Herr Spahn große Angst hat, denn er hat gesagt, er möchte das nicht dem Volk überlassen, das hier aufgearbeitet wird. Ich bin nicht das Volk, ich bin auch nicht von der Straße, sondern ich bin Betroffener, genau wie jeder andere auch. Die Tatsache alleine, dass ich nach 4 Jahren immer noch über Corona sprechen muss, spricht ja dafür, dass ein halbwegs intelligenter Mann das immer noch aufwendig betreibt, eine gewisse Aufarbeitung wünscht. Und wenn die Leute mir das anbieten, Frau Büchs zum Beispiel mit mir einfach mal auf Augenhöhe sprechen würde, dann wäre das möglich. Ich habe gestern den Vertreter der Landesärztekammer im Gericht gefragt, auf dem Flur, als wir alleine waren, was halten Sie von Aufarbeitung? Sagt er, lassen Sie mich damit in Ruhe. Okay. Also das ist das, was wir tun.
Wir tun heißt, also ihr bereitet das schon vor oder die Einladungen sind schon ausgesprochen oder anders gefragt, wenn ich helfen kann, sagt Bescheid.
Ja, genau. Das war jetzt die Bitte, dass du bitte hilfst.
Ja. Ich habe das schon so halb verstanden, aber die anderen ja auch gerne. Aber das heißt, Tom Lausen lädt ein oder wer auch immer die, warum nicht? Du kannst diesen Platz hier haben oder den dann nehmen und dann setzen wir hier Frau Büchs her. Ja. Und Herrn Drosten wahrscheinlich und Herrn Lauterbach und Herrn Spahn, aber auch viele kleinere und Herrn Blome vom Spiel
und Herrn Montgomery
und wie sie alle heißen. Möchte ich richtig
verstehen? Ich habe hier mal eine Liste gemacht, die kann ich mal kurz einmal in die Kamera zeigen. Ich hoffe, so Moment, hier sind ja, ich habe ja auch manchmal Papier am Start. Moment, Mann, was ich hier immer alles ausdrucke. Nee, leider ist das nicht die Liste. Schade, ich dachte, ich hätte sie auf dem ersten Griff, aber da hier immer mehr Papier ist, habe ich sie nicht auf dem. Aber die Liste ist lang. Da ist zum Beispiel auch Bushido drauf. Also es sind ja jetzt nicht nur irgendwie solche Leute. Bushido hat sich ja auch geäußert und es hat sich auch Kollega geäußert. Bei Kollega fand ich das zum Beispiel ziemlich gut, wie er sich geäußert hat. Hat mich sehr gefreut. Bei Bushido hat es mich weniger gefreut, aber ich würde natürlich trotzdem gerne mit denen sprechen. Ich würde auch mit Udo Lindenberg sprechen. Ich weiß nicht, ob er noch in der Lage ist dazu, aber das sind so die Leute. Ja.
Genug, aber das ist eine elegante Art. Also du sagst auf Deutsch, wartest nicht darauf, dass die Politik sich entscheidet, ob es ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, eine Enquete-Kommission oder ein Stuhlkreis mit irgendwie anfassen und in die Mitte setzen wird, sondern du sagst, du lädst ein. Wie gesagt, du weißt, wir haben ja Kameras und Studios, dann lädst du ein, sagst, dann äußern sich doch mal eine halbe Stunde, ich habe da mal ein paar Fragen. So, und wenn jemand nicht kommen möchte, dann kriegt er sein Dossier danach mit der Post, oder? Und wir anderen alle auch.
Ja, und er kann es auch als Buch dann, als Bestseller kaufen danach, das ist ja klar. Auch wenn das dann vielleicht nicht direkt vorrätig ist im Buchhandel sofort, so kann man es dann direkt bei den Verlagen kaufen. Das ist ja auch heute schon gang und gäbe. Also ich habe versucht, unser Buch von meiner Frau und mir, die Untersuchung bei der Thalia-Buchhandlung zu bekommen. Das ist ja ein Spiegel-Bestseller, genau. Und als Spiegel-Bestseller würde ich erwarten, dass es zumindest in der Woche dann vorrätig ist. Das war es natürlich nicht. Und ich habe dann das Drosten-Buch, alles überstanden mit Herrn Maskolo. Habe ich in der Buchhandlung Thalia, habe ich dann haben wollen. Das war auch einmal in der Bestsellerliste. Ich weiß nicht genau, wie es da reingekommen ist, aber gut, solche Leute haben ja immer irgendwie einen gewissen Ruf. Und dann bin ich hingegangen zur Thalia-Buchhandlung hier in Stade und habe gesagt, haben Sie das Buch von Herrn Maskolo und Herrn Drosten? Ja, das haben wir oben bei irgendwie Zeitgeschichte oder so, Zeitgeschehen oder so. Und dann bin ich hochgegangen und ich sage, haben Sie auch das Buch von meiner Frau und mir? Welches Buch meinen Sie? Ich sage, die Untersuchung von Ulrike und Tom Lausen. Guckt sie nach. Nee, sagt sie, haben wir null Lagerbestand. Und dann habe ich ihr das erstmal erklärt, dass das daran liegt, dass ich die Sache kritisch sehe mit meiner Frau und wir dazu ein Buch geschrieben haben, was zwar ein Spiegel-Bestseller wusste und Herr Maskolo und Herr Drosten sehen es eben so, wie es die Regierung sieht. Das war für sie ein kleiner Aha-Moment. Gut, sie bestellt jetzt die Bücher nicht, die da liegen, aber sie hatte einen Aha-Moment. Ja, und dann ist das halt trotzdem ein Bestseller und die Leute können sich das dann kaufen und gehen dann auf diese Weise mit einem Spiegel-Bestseller-Buch in die Geschichte ein. Allerdings haben sie dann die Gelegenheit nicht genutzt, dazu was zu schreiben oder zu sagen. Möglicherweise werden sie es mit dem Rechtsanwalt versuchen zu verbieten. Das werden wir natürlich gründlichst mit, wir haben sehr viele Anwälte bei uns am Start, sehr viele, auch Medienanwälte. Die werden natürlich gründlichst prüfen, ob da irgendwelche Sachen nicht drinstehen dürften, sodass also dem Veröffentlichen solcher Bücher am Ende nichts im Wege stehen wird.
Okay, sehr guter Plan. Wir werden das auf allen Kanälen kommunizieren und alle einladen. Ich bin gerne dabei.
Genau.
Lass mich trotzdem dann nochmal, das ist schon mal großartig, zu dem Buch, das ihr geschrieben habt, habe ich gleich noch sehr konkrete Fragen, also du und Ulrike, und zwar zu den letzten zwei Seiten. Den Rest lobe ich einfach. Man kann es auch nicht bei Amazon bestellen übrigens. Ihr müsst dann schon zur, habe ich versucht, die teilen mir ständig mit, dass es noch nicht lieferbar ist. Ich glaube, es ist vor ein paar Monaten erschienen. Aber das ja, geht mal in die Buchhandlung, macht's wie Tom und erklärt denen, warum ihr das bestellen wollt. Ich will nur das ein bisschen weiter noch aufmachen. Also das ist dieses, und was machen wir jetzt? Nimm mir das nicht übel. Das ist wichtig und das ist gut. Und das ist unser Thema der letzten 4 Jahre. Aber dabei würde ich mir die Frage stellen, okay, wenn wir das jetzt gemacht haben, also ich kann deswegen danach nicht besser im Supermarkt bezahlen. Da falle ich jedes Mal in Ohnmacht und brauche Riechsalz. Und die Kriegsgefahr ist auch nicht gebannt. Und dass die KI mich arbeitslos macht, auch nicht. Wenn du jetzt in diesem Schnellvorlauf verstehst, was ich meine. Ich sage, das eine ist, was wir beide konkret jetzt seit ein paar Jahren machen. Die weitergehende Frage, aber nicht nur meine, sondern auch die von vielen, die uns Matthias und mir zugeschaut haben oder mich auch gelegentlich mal gelesen haben, mit der bin ich ja nicht alleine, dass man sagt, wo sind wir hier eigentlich gerade gelandet und wo soll denn das hingehen und was können du und ich und oder wir alle, also wir tun, was können und müssen wir jetzt tun? Was machst du? Baust du Kartoffeln an inzwischen oder hast du deinen Anhänger gepackt mit Gold, das, um dich abzusetzen nach, man weiß es nicht, ne?
Da, wo es noch keine Kartoffeln gibt, meinst du?
Ja, irgendwo, nein, ist es weiter gefasst, auch wenn wir darauf beide nicht vorbereitet sind, aber ich will ja diese Frage einfach stellen. Was machen sich kluge Menschen für Gedanken, kluge Menschen wie du und Rieke? Also bleibt ihr in Deutschland? Können wir da noch irgendwas ausrichten? Können wir überhaupt irgendwas entscheiden, weil wir, glaube ich, nicht souverän sind? Oder wie können wir das irgendwie auf ein anderes Gleis setzen? Du scheinst ja die Hoffnung zu haben, dass wir ausreichend Millionen Menschen erreichen, die dann auch sagen, nee, das gefällt mir nicht und wir machen hier alles anders, oder?
Ja, ich bin mir sicher. Also im Grunde genommen, ich bin Hamburger Jung, ich bin hier geboren. Mhm. Ich werde hier auch sterben. Also die Frage ist natürlich immer, wann. Aber das wird wahrscheinlich noch lange dauern. Meine Vorfahren haben alle sehr lange gelebt, genau. Und ich möchte nur an meine Oma erinnern, die ist 100 geworden und wollte auch 100 werden. Und die hat auch 100 Jahre geschafft. Also habe ich die Hälfte jetzt gerade mal rum. Und ich bin mir sicher, dass ich auch hier bleiben werde. Das Einzige, was mich hier in Hamburg stört, ist tatsächlich der doch relativ lange, miese, petrige Winter. Das ist so ein bisschen so, wo ich sage, ja, da könnte man nochmal überlegen, wenn man sich das vielleicht mal erlauben könnte, in ein sonnigeres Land über diese Wintermonate zu gehen, dann ist das vielleicht eine tolle Sache. Aber ich werde hier ganz klar bleiben. Es sieht im Moment nicht danach aus, dass ich weggehen müsste. Mich schrecken auch nicht solche Spielchen von der Politik, zum Beispiel das Kompaktmagazin als freies Presseerzeugnis zu verbieten und dann einen Verein vorher draus zu machen, das schreckt mich nicht ab. Ich sage immer, das ist ein Satz, den ich von meinem besten Freund habe, es muss alles noch viel irrer werden, sonst kann es nicht zu Millionen Menschen gelangen. Und es muss wirklich noch viel irrer werden. Es ist schon wirklich irre. Und es muss aber noch viel irrer werden. Und das schaffen die auch, die jetzt dafür eingesetzt sind, das noch irrer zu machen. Ich bin mir sicher, da kommt noch einiges. Und dieses Irrer ist so, weil ich davon ausgehe, dass hier natürlich ein System abgerissen wird, weil dieses System entweder ausgedient hat oder rein aus monetären Gründen so nicht mehr tragfähig ist und das würden dann alle merken. Also müssen sie völlig irre Aktionen machen, um das hier abzureißen. Ja. Ich würde sagen, dass man auch diese Generation, die ja hauptsächlich zwischen den 40 und 70, 75-Jährigen oder auch älter ist, die auch zu, wenn ich Vortragsreden halte, die da auch als Publikum sind, es sind wenig Jüngere, dass diese Leute in so großer Zahl da sind, dass die als erstes dieses Irre bemerken und auch denken, kann es noch irrer werden? Also du hast ja angesprochen, Krieg und digitales Geld und so weiter. Ich sehe das natürlich als Gefahr, wenn es durchgeht, aber es kann nur, wenn der jeder Einzelne die Zustimmung versagt, und da schließen wir den Kreis einfach, wenn jeder Einzelne die Zustimmung versagt, wie das geht, weiß ich noch nicht, das werden wir dann sehen, nur dann kann es eben so sein, dass wir alle gesagt haben, also wir haben jetzt gesehen, ihr könnt irre, dann geht mal nach Hause und wir machen das jetzt selber. Ja, also wie auch immer das jetzt möglich wird, das kann ich noch nicht voraussehen. Aber wenn jeder bemerkt, dass es irre wird, dann ist natürlich der Zustimmungswert zu solchen irren Handlungen, die da dauerhaft da draußen stattfinden und immer wieder neu, also auch irgendwie dieses permanente Angstschüren oder Verstoßen gegen vernünftige Werte, dass man also Krieg diplomatisch versucht zurückzudrängen, Krieg gar nicht erst entstehen lässt. Also das ist ja alles irre, was die machen. Egal wo auf der Welt Kriege sind, das ist alles irre. Das liegt ja dem Menschen gar nicht inne in dem Maße, sondern das wird ja nur von einer ganz ganz kleinen Menge an Menschen wird das ja nur gefördert und alle anderen lassen sich dazu dann hinreißen, gespalten zu sein. Die einen sagen, ja, der Krieg muss sein, der ist so und so böse, weil sie das vorher im Fernsehen gesehen haben. Und die anderen sagen, also Krieg ist irre und zerstört nur und macht schlimme Sachen mit uns. Und und ich kann nur sagen, es muss noch irrer werden, sonst werden die meisten Menschen das nicht erkennen. Ich sehe es als den einzigen Weg, dass es, wenn es noch irrer wird, als den einzigen Weg, dass alle Menschen erreicht werden können.
Ja, da sprichst du mir natürlich aus der Seele und aus der Sorge. Du weißt, dass ich das auch so sehe. Ich wünschte, es wäre anders, aber das beantwortet eigentlich schon meine Frage. Du hast auch, ich habe keine Hoffnung, dass man das jetzt in dieser noch nicht ganz irren Situation über die Vernunft regeln kann. Das wäre mein Einhaken auch gewesen vorhin, wenn du sagst, wir...
Es würde mich enttäuschen.
Das würde uns zumindest wundern. Nein, weil es gibt ja so viele, die schon so ein bisschen leise das Gefühl haben, was du gerade sagst, 100 Mal, das ist doch ein bisschen irre oder ziemlich irre. Aber dann im nächsten Moment wieder sagen, ja, aber ich kann ja nichts machen, weil alle sind ja vom Staat bezahlt, was tatsächlich so ist, also nicht nur als Beamte, sondern auch... das anders outgesourced, das ist dann auch Staatskonsum und die anderen kriegen Rente und die nächsten Bürgergeld. Also der Staat bezahlt alle und dann kann man ja auch nichts machen. Sehe ich so wie du. Also man kann das jetzt leider nicht mit Vernunft regeln. Dazu ist das Interesse auch zu klein an dem, was wir machen oder uns fragen. Aber bist du denn dann, hast du schon einen Plan für, wenn es dann alles von der Wand gefallen ist, hast du dann schon was vorbereitet?
Ja, ich habe so ein großes Glück, so rein mental bin ich kein in der Zukunft lebender Mensch. Ich lebe immer an dem Tag, an dem ich auch lebe.
Das komme ich kann, in Zukunftsfragen.
Ja, genau. Also das kann von Vorteil sein. Meine Frau guckt ein bisschen mehr in die Zukunft, was ich auch begrüße. Das ist also von daher eine sehr gute Ergänzung für meine Haltung. Aber grundsätzlich, wenn es denn soweit ist, dann machen wir uns wieder Gedanken. Also ich denke, dass dieses gesamte Konzept auf der gesamten Erde so ist, dass diejenigen, die etwas mit den Menschen machen, immer wissen, dass sie die Zustimmung, die Freiwillige benötigen. Und ohne die freiwillige Zustimmung von den Menschen dürfen sie es nicht machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Erden- oder Weltengesetze sind. Möglicherweise ist das so und ich kann es aber ganz deutlich erkennen. Ich kann nur sagen, dass bei mir, als der sogenannte Lockdown ohne Folgenabschätzung, ohne Beweis, ohne irgendwas, also Ausgangssperren da waren, dass ich das zur Kenntnis genommen habe und gesehen habe, dass die Zustimmung zu so etwas ertrickst wurde. Und dieses Ertricksen müssen wir durchschauen und dann wird auch die Zustimmung schwinden und jede Regierung oder jeder Machthaber braucht Zustimmung und deswegen wird das von alleine wie so ein Reifen, der ein kleines Loch hat, der wird dann irgendwann nach 30 Kilometern platt sein und dann wird es auch der Fahrer merken, dass er damit nicht weiterkommt und dann ist halt die Frage, ob die Luft, die ausgegangen ist, jetzt frei ist oder ob sie sich entscheidet, in einen neuen Käfig zu gehen, also Reifenkäfig in dem Fall, oder ob sie frei bleibt. Und das sehe ich jetzt mal so ganz philosophisch. Ich hoffe, das war so ein bisschen philosophisch. Ist ja eigentlich nicht mein Fachgebiet.
Na, dort unterschätzt du dich selbst. Aber ja, ich habe das schon verstanden und ich glaube, alle anderen auch. Ja, das war schon philosophisch.
Du bist okay, also so sehe ich das.
Wenn ich mal kurz an etwas erinnern darf, das weißt du auch selber nicht, wie großartig deine eigene Philosophie ist. Hört ja keiner zu. Wir waren mal zusammen in einer Sendung bei Herrn Lehrich, du erinnerst dich vielleicht, das hieß so auf Augenhöhe. Genau, da waren wir ja beide noch jung und brauchten kein Geld. da haben wir beide, glaube ich, den Rest der Runde geschockt und genervt mit der Aussage, wir hätten vor gar nichts Angst. Und du warst, glaube ich, der Erste, der die Frage von Jens so beantwortet hat.
Ja.
Das war für mich damals sehr erfrischend, auch dass man uns, dir und mir, so widersprochen hat. Das kann ja gar nicht sein. Aber bei dir weiß ich, dass das stimmt. Und ich glaube, da liegt wirklich ein Schlüssel für ganz vieles, auch die, dass man Möglichkeiten erkennt, wo man dann überhaupt ja mal seine Zustimmung bitteschön auch verweigern kann, weil Menschen da gar nicht hinkommen. Also wenn sie so Angst haben vor irgendwas ganz Diffusem, vom Sterben haben wir irgendwie alle Angst, aber war Angst, ausgegrenzt zu werden und. Wenn du Angst hast, dann stimmst du vielen, vielen Dingen zu, denen deine Seele eigentlich nicht zustimmen möchte. Und das ist dann schlecht für dich, aber du stimmst zu, weil du die Hose voll hast. Ja. Und das war damals für mich wichtig und entscheidend und unterapplaudiert, dass du klipp und klar sagst, ich habe keine Angst. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem Entscheidungen treffen und bei dem, was wir jetzt brauchen. Es wird aber anderen Leuten leichter fallen, wenn die noch irrer werden und wenn die das noch weiter treiben, die da draußen. Und man sagt, jetzt haben wir euch euer Haus weggenommen und ihr sitzt jetzt draußen. Und möglicherweise wird es dann irgendwann einfacher zu sagen, das ist jetzt so mies.
Ja, ich habe
jetzt keine Angst mehr, Nein zu sagen. Im Gegenteil, ich komme jetzt mal vorbei bei euch.
Ja.
Aber das heißt, wenn ich über die Zukunft reden möchte, soll ich dann lieber Rieke fragen nächstes Mal?
Definitiv. Also da ist Rieke wirklich die Expertise schlechthin. Die guckt da sehr genau hin. Aber es ist nicht unbedingt wichtig, weil eigentlich entscheidend ist, dass in jeder Situation, die kommen kann, wir ja sowieso eine Lösung finden müssen. Ja, also man kann sich ja nicht im Voraus irgendwie, also wir können es ja mal konkret durchgehen. Also Digitalgeld, ja, was willst du denn machen? Willst du dir ein paar Nullen und Einsen irgendwie auf Papier sichern? Ja, das wird nichts. Das heißt also, man kann ja nur hier auch mit der Zustimmung arbeiten und sagen, mache ich nicht. Ja, das kann man auch bei KI übrigens versuchen. Da hätte ich gleich noch eine Meinung zu. Man kann es bei Krieg machen. Ja, da kann man zum Beispiel sagen, also ganz ehrlich, ich stimme euch nicht zu. Da können wir jetzt direkt nichts machen, aber wir können sie in den Wahlen abstrafen. Ja, also das im Moment ist ja so, dass Krieg immer noch von denen entschieden wird, die im Parlament das Sagen haben. Jetzt bin ich überhaupt gar kein Fan von Wahlen, aber wenn es jetzt um die konkrete Kriegsgefahr geht, dann könnte man allenfalls noch ausprobieren, ob eine andere Partei, die sich jetzt gerade, oder mehrere, die sich jetzt gegen Krieg aussprechen, durch ihre Wahl sich dagegen ausstellen. Wenn es also noch irrer werden sollte, müsste es so sein, dass wenn man die dann gewählt hat und alle gucken dahin und hoffen, dass das besser wird, ja, dass die dann auch sagen, wir machen den Krieg. Ja, dann wüssten alle Bescheid, dass das auch nichts bringt. Das ist ja anscheinend bis jetzt irgendwie noch nicht so richtig durchgedrungen, ob Wählen jetzt was bringt oder nicht. Man hat ja immer wieder die Menschen, also ich weiß gar nicht, ob das Gedächtnis einfach so kurz ist, aber immer hat man die Menschen wieder gesagt, jetzt wählen wir die Partei. Und dann kommt die Partei und bis jetzt war es dann eigentlich immer so, dass da nur Blödsinn rauskam. Und dass das jetzt irgendwie besser wird, wenn jetzt eine andere Partei kommt, könnte man in diesen irren Zeiten annehmen. Ich würde es auch gerne mal sehen. Ich würde es auch tatsächlich gerne mal sehen, ob sich dann was ändert. Gerade aber in der Kriegsgefahr ist es besonders bedeutend. Ja, also da müsste die Partei dann beweisen, dass sie also bei so einer massiven Kriegsgefahr all das aufhebt. Ja, also das würde ich dann erwarten. Wenn das so wäre, hätte ich auch wieder ein bisschen Funken von Vertrauen in Wahlen. Also ist jetzt die Frage, am 1.9. werden ja in Bundesländern Wahlen gemacht und dann wird man sehen, welchen Einfluss Wahlen überhaupt drauf haben. Man hat ja schon relativ zeitnah gesagt, oh, die AfD könnte da was gewinnen. Da hat man ja große Sorge vor und ändert schon mal fleißig die Gesetze, die man vorher gebraucht hat, um die Richter an die richtigen Plätze zu hieven. Also es muss, wie gesagt, richtig irre werden und dann macht es eigentlich auch erst allen richtig Spaß. Dann wissen alle genau, dass sie selbst der mächtige Faktor sind. Ja, also ich denke, das wird bestimmt interessant werden und ein bisschen freue ich mich da auch drauf.
Ja, du, ich habe gestern zu, liebe Grüße an deine Frau, zu meiner Frau gesagt, mir geht das hier zu langsam.
Ja, ja.
Der Herr Webb hat doch auch mit The Great Taking und so erklärt, warum sie uns jetzt das ganze Geld wegnehmen und alle Häuser und alle nur noch Digitalgeld ihre vorher eigenen Häuser dann mieten können. Und ich denke mal, mach doch mal. Also zieht das doch jetzt endlich mal durch.
Ja, zeig doch mal.
Damit das dann wirklich dann auch alle merken, oh Gott, die haben ja überhaupt nichts im Angebot, diese Irren. Das möchte ich jetzt aber nicht. Aber
Moment, da muss ich noch mal was zu sagen. Das ist mir eben schon im Kopf. Da muss ich noch mal unterbrechen. Also, dieses dann mach doch mal, ja, dann würden wir ja erwarten, dass diese Leute jetzt ernst machen und bestimmte Dinge durchziehen. Das trauen die sich ja nicht, weil sie ja wissen um die Zustimmungswerte, die ihnen verloren gehen. Also was machen sie? Sie halten uns permanent unsichtbare Gefahren vor. Das muss man auch den Leuten mal erklären. Also das Durchschauen ist eigentlich am besten, indem man unsichtbare Gefahren macht. Also ich gucke jetzt kein Fernsehen. Das heißt, ich weiß nicht, ob im Ukraine-Krieg wirklich sehr viele Gebiete betroffen sind und sehr viele Menschen täglich sterben. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, also wenn ich das wirkliche Wissen, das echte Wissen meine, also selbst gesehen zu haben, was da passiert, selbst das könnte ich ja nicht verifizieren, ob das alles stimmt, was da passiert. Ich kann das nicht verifizieren. Für mich ist das jetzt auch eine imaginäre Sache. Und die Gefahr, die man uns ja hinhält, ist ja die, dass dann der Russe kommt und dann nimmt er quasi das ganze Europa, also auf jeden Fall aber Deutschland ein. Und dann wäre es alles hier sozusagen russisch besetzt. Gut, das wäre dann nicht mehr amerikanisch besetzt, sondern russisch. Das wäre dann der einzige Unterschied und möglicherweise würde es dann keine Coca-Cola mehr geben und kein McDonald's, weil die nicht mehr liefern dann in russisches Gebiet wegen Sanktionen oder so. Also ich sag mal so, man kann sich versuchen, das ja vorzustellen, aber es ist nur eine unsichtbare Gefahr, die gar nicht real ist, sondern es werden immer nur unsichtbare, nicht reale Gefahren erzählt und die Menschen greifen das auf und denken, das ist so. Und solange das so ist, muss es noch irrer werden, dass die Leute sehen, also am Ende ist gar nichts passiert, aber sie sind alle völlig aufgehetzt und irre. Und das ist ja eine Aufhetzung, etwas zu behaupten, was gar nicht ist. Ja, also das ist ja eine komplette Aufhetzung. Also der Coronavirus damals in 2020 im März, da waren Infektionszahlen, die deutlich unter jeder Grippe waren in Deutschland. Aber die Leute haben halt in ihrer Vorstellungswelt hier oben im Kopf eine Vorstellungswelt sich entwickeln lassen von anderen, die dann eine völlige Überziehung dieser Situation in deren Köpfen erzeugt hat. Das ist die Vorstellungswelt. Also ich lasse mir eben, und deswegen ist der Fernseher auch so wichtig, weil man durch den Fernseher seine Vorstellungswelt kreieren lässt.
Ja, du hast was Entscheidendes gesagt. Die Dinge müssen aber auch unsichtbar und nicht überprüfbar sein. Das ist bei Viren besonders schön. Es war schon also bei der Großmutter all dieser Aktionen am 11. September, so 2000, ein paar Jahre her, war es ja auch schon so, dass man sagt, es gibt hier jetzt irgendwie ganz, ganz viele terroristische Schläferzellen, die man nicht findet. Und wenn direkt im Anschluss war, waren angeblich Unmengen von Trucks mit Anthrax auf den amerikanischen Straßen unterwegs, die die gesamte Bevölkerung umzubringen drohten. Es könnte in jedem Briefumschlag sein, den sie auch nur sehen aus 10 Meter Entfernung.
Es könnte aber auch ein Liebesbrief drin sein.
Na gut, aber den fassen wir dann lieber nicht an, so genau wie jetzt unsere Mitmenschen. Aber dass man sagt, solange das nicht zu sehen ist und auch ganz schlecht zu überprüfen ist, außer wenn man einen unsichtbaren Test hat, einen PCR-Test, den auch keiner versteht, ist alles fein. Also es kann niemand überprüfen. Das ist entscheidend. Hast du sehr gut benannt. Im Übrigen bin ich auch deiner Meinung, wenn die das jetzt einfach mal zu Ende bringen würden, so ungeduldig und sagen, das nervt doch hier alles, wir wollen irgendwie 6 Milliarden Menschen loswerden, mach mal irgendwie Schluss hier. Walter, mach mal jetzt irgendwie einen Punkt. Das wäre doof. Es ist noch viel Geld zu verdienen und was soll die Panik? Also immer schön auf der richtigen Flamme halten. Da bin ich wie du besorgt, dass sie wohl noch 2-3 Jahre weitermachen werden. Ich finde es nur doof. Ich finde es besser, sie würden sich ein bisschen beeilen, dass wir hier mal in die Gänge kommen.
Ja, wir wollen mal sehen, ne? Wie beim Pokern. Also müssen schon ein bisschen geduldig sein. Also das geht jetzt nicht, dass wir hier in Ungeduld schwelgen.
Ja, doch, das geht doch alles von meiner Zeit ab. Ich meine, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich möchte das ja noch erleben, dass wir hier Chancen auf eine bessere Welt haben. Aber lass uns mal im PS, auch wenn du überhaupt keine Zukunftsideen hast. Also ich halte nochmal das Buch hoch. Ich habe das nämlich gelesen. Und nicht nur die vielen Gespräche mit der KI, sondern am Ende, und das ist wahrscheinlich dann deiner Frau geschuldet, vielen Dank, gibt es ja sozusagen so einen Ausblick. Da gibt es ja ein bisschen Zukunft. Und wir sprachen darüber auch, weil ihr zu Besuch wart bei mir, ich plaudere das jetzt aus, da fand ich so schöne Ideen neben der KI. Also du wolltest dann oder ihr wolltet was? Ein Big Brother Haus für Politiker einrichten und eine Denkschule. Das kann ja jetzt nicht alles unter den Tisch fallen, nur weil wir schon über eine Stunde sind. Das sind ja schon Zukunftsideen, oder?
Ja, also das mit dem Big Brother Haus für Politiker, die jetzt hier mitgemacht haben, wäre natürlich eine ideale Idee, um diese Big Brother Häuser, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals fand ich das ganz besonders, weil die ja Tag und Nacht dann von sich geben konnten, was für sie wichtig war. Und ja. Das würden wir dann, und das würden wir dann halt, ich würde mir das bei Frau Büchs ganz gut vorstellen können, dass sie das mal macht, weil natürlich ist sie ja eine sehr wichtige Galionsfigur in Sachen Ethik gewesen, mhm. Medizinethik und so weiter. Mhm. Und sie wäre sozusagen die ideale Kandidatin, um diese Gruppe dann in diesem Containerdorf fest, also zusammenzuhalten mit ethischen Vorschlägen und könnte dann zunächst einmal noch im Kleinen, in so einer kleinen Runde unter Beweis stellen, wie wirklich ihre Fähigkeiten unter den Menschen dann auch Auswirkungen haben. Also jetzt können wir es eben nicht genau sagen, weil es so viele Menschen sind, auf die das Auswirkungen hatte, nämlich 83 Millionen. Aber wenn sie es sozusagen im Kleinen macht, das wäre sozusagen wie so eine ausgelagerte Studie, ob wir eigentlich die richtigen Menschen gewählt haben oder auch nicht gewählt an einer Position haben, wo sie vielleicht Bundesverdienstkreuze kriegen. Viele von denen kriegen das ja. Das wäre sozusagen das Bundesverdienstkreuz Qualifikationscamp.
Ja, ich wollte gerade sagen, also die, es ist nicht so, dass man sich jetzt bewerben muss als Politiker für diese,
nee, diesen schon Aufenthalt, alles klar.
Sondern also man wird da schon reingewählt von uns, oder? Und die,
also herrlich.
Die Kriterien wären dann doch eher Inkompetenz und noch ein paar andere Dinge vielleicht. Und habe ich das richtig verstanden?
Wir wollen, nein, ja, also so, alle, die sich mündlich geäußert haben und vielleicht Dinge gesagt haben, wo ich sagen würde, so, oh, so haben wir das aber früher nie in der Gesellschaft miteinander gehalten und jetzt auf einmal das auf einmal anders sein sollte, also dass auf einmal Kinder Angst haben musste, ihre Omas umzubringen, das gab es ja früher so nicht. Ne? Also Kinder haben früher ihre Omas eher nicht umgebracht. Und heute hat man das quasi verdächtigerweise jedem Kind unterstellt, es könne. Das sind ja Ausrufe, die natürlich auch einen gewissen Einfluss auf diese Kinder hatten. Und das ist ethisch natürlich richtig, weil das zieht sich ja in die nächsten 20, 30 Jahre in dieser Generation. Und möglicherweise geht das ja in die nächste Generation und nächste über. Und das ist ja eine ethische Vorgabe, ja, dass man also seine Großeltern nicht umbringt, weil man bei ihnen zu Hause ist, alleine durch Anwesenheit. Und das müsste man vielleicht noch mal ein bisschen genauer von Frau Büchs erklärt bekommen und auch anderen, damit man das noch mal besser versteht. Ja, damit man auch weiß, was die nächsten Generationen, warum die merkwürdig überreagieren bei bestimmten Lagen. Ja, in 20, 30 Jahren.
Ja, aber ich bin sehr dafür. Also wenn ich das richtig vor mir sehe, dann sind es die Big Brother-Häuser. Eins wird wahrscheinlich nicht reichen, in denen dann so auch Team Büchs gegen Team Drosten oder so. Und wir dürfen dann entscheiden, ob sie heute
Ich würde sagen, eher Team Kubicki, der gibt ja immer vor, gegen viele Dinge zu sein. Und Team Büchs und Drosten, die sind, glaube ich, im gleichen Boot. Da gäbe es noch ein paar, die da irgendwie, also ich weiß gar nicht,
ob das Teams schon bilden. Nee, ja, okay, Einzelkämpfer, genau. Aber das ist schon in Verbindung mit einem lebenslangen Berufsverbot, wenn ich das richtig sehe. Und also auch, dass man die permanente Überwachung, das, was ihr uns vorgesehen
habt. Ja, es sei denn, sie machen aus dem Containerdorf Homeoffice und werden dafür dann bezahlt. Ne? Also.
Okay, Zukunftsvision 1 abgehakt. Zukunftsfrage 2, auch das mache ich dann, machen wir kurz, aber mir ging das schon durch den Kopf, aus die KI. Also ihr habt euch viel mit KI unterhalten, du und
Rieke. Und tut es noch.
Und tut es noch. Da muss ich mal versuchen, die Frage so zu fassen, dass sie irgendwie Sinn ergibt. Ich habe da zwei. Also erstens bist du ja neben den ganzen Dingen, die ich anfangs sagte, also Prozessbeobachter, Bestseller, Autor und bist du ja auch noch Fotograf. Ich weiß nicht, ob du das noch machst.
Ja, also wenn ich Gelegenheit bekomme, ich suche gerade nach Modellen, damit ich mal wieder ein bisschen zur Ruhe komme. Und das gelingt mir oft nicht. Also wer hier in der Nähe ist, kann sich gerne melden, damit ich einfach mal die Gedanken mal nicht auf diesem Thema habe. Das ist ja schon ein bisschen drüber oft.
Ich kann dazu ergänzen, er macht das hervorragend. Was ein Fotograf können muss, ist die tausendste Sekunde zu erwischen, in der der Mensch, der vor ihm steht, gerade wirklich zufällig er selbst ist. Das ist ausgesprochen schwierig, wenn man nicht 1000 Fotos pro Sekunde machen kann. Und wenn ihr auf den B&B-Kanal guckt, da ist ein Foto von mir, das hat er hier gemacht, der Lausen, hat das gut hinbekommen.
Oh, da muss ich jetzt, mit der 1000. Sekunde, da hast du jetzt bei mir was angerissen, da muss ich jetzt kurz mal einen Auswurf machen.
Darf ich? Du darfst. Was habe ich denn da jetzt angerichtet? Ich wollte dich was
also,
fragen,
Mensch. Ich habe ja dieses Attentat von Trump gesehen. Und dann gab es da ein Foto, wo eine Patrone an seinem Kopf vorbeisausend auf dem Foto war.
Ja.
Und niemand fragt tatsächlich, ist das jetzt echt oder nicht? Ich habe das Glück, dass ich Datenanalyst bin und Fotograf. Und natürlich weiß ich, dass man bei schönem Sonnenschein, ja, also bei einem wirklich hellen Tag, wenn man eine solche Veranstaltung fotografiert, so wie Herrn Trump, und man hat da eine Position, die genau vor ihm ist, dass man natürlich viele Bilder auf einmal schießt, um Gestik und Mimik, dann hat man von 50 Bildern eins, das wirklich herausragend ist. Das wird dieser Fotograf gemacht haben, der wird da Dauer geballert haben. Wenn es hell ist, nimmt man immer eine sehr kurze Verschlusszeit nach Möglichkeit. Blende 5,6, vielleicht 8, damit möglichst auch alles immer scharf ist. Und die Verschlusszeit kann eine Tausendstel oder auch eine Zweitausendstel Sekunde sein. Und jetzt habe ich mir natürlich überlegt, aus einem Scharfschützengewehr, wie schnell ist eine Kugel? Und habe dann über Berechnungen, die ich natürlich mit Hilfe von KI gemacht habe, damit es etwas schneller geht, und habe dann geguckt, wie lange bei den jeweiligen Verschlusszeiten der Kamera es wohl wahrscheinlich ist, dass man eine Patrone, die zufällig vorbeifliegt, vollständig, das waren so etwa 45 Zentimeter, die da gezeigt wurden, der Schweif dieser Kugel, ist das wahrscheinlich oder nicht? Und bei meinen Berechnungen ist es möglich, bei einer 2000stel oder 4000stel Sekunde, dass man diese Patrone sieht. Also es muss nicht gefälscht sein. Es kann also durchaus auch so sein, dass diese Patrone in dem Moment da lang geflogen ist. Ich halte es nicht für auszuschließen. Das wollte ich mal kurz einwerfen, dass ich das mit KI und Datenanalyst und Fotograf und so gemacht habe. Ja. Manchmal hilft es einem.
Ich wollte die Frage an den Fotografen, der du ja auch noch bist, in den Raum werfen, weil ich auch in den nächsten Wochen mit Künstlern über dies und das sprechen werde und auch über KI sprechen werde. Wenn du jetzt nur noch Fotograf wärst, hervorragender Fotograf übrigens, der Herr Lausen, würdest du nicht ein bisschen Sorgen machen um deine berufliche Zukunft wegen der KI?
Ja, hätte ich vorher schon als Fotograf. Okay. Also damit kann man leider nicht reich werden, es sei denn, du gehörst zu denen, die eben von der Regierung gebucht werden. Ich glaube, bei Herrn Habeck habe ich irgendwas von 400.000 gehört. Also da musst du schon wirklich ausgesprochen gute Jobs haben und dann geht das. Und natürlich musst du auch konform sein. Wenn du in irgendeinem Konzern warst in der Zeit von Corona, dann warst du raus. Also für mich käme das nicht mehr in Frage. Ich kann das nur noch aus der Freude machen. Und dadurch, dass ich recht gutes Equipment zur Verfügung habe, kann ich also ganz hervorragende Sachen machen. Das beruhigt mich, das macht mir Freude. Ich kann den Moment festhalten. Aber ich würde, wenn ich jetzt irgendwo ins Ausland gehen müsste, würde ich vielleicht als Fotograf arbeiten. Ja, das würde ich vielleicht machen, weil Datenanalysen in Afrika, weiß ich nicht, ob die so gefragt sind. Programmierung ja, aber Fotografie ist natürlich auch immer möglich. Ich könnte auf der Straße Politiker fotografieren.
Nee, es ist deswegen, wie gesagt, wir sind ja in unserem PS, es macht für mich dann immer so verschiedene Richtungen auf. Du hast ja auch, glaube ich, früh angefangen zu fotografieren. Ich auch, ja. Also mit 13 oder was, mit eigenem Labor und so Scherzen. Wenn ich das sehe, was die KI da veranstaltet, dann und die, ja, also ernsthaft mit Respekt, aber wenn da auch noch der Magic Editor dazukommt, der dann auch Bilder sozusagen eben im Smartphone schon manipuliert und sagt, ich kann dir da sowohl einen Panzer daneben stellen, es sieht aus wie eben echt passiert oder eben auch was wegnehmen von dem Foto, dann macht das den Fragekreis noch ein bisschen weiter auf in deine Richtung mit KI, weil du sprichst ja auch viel mit der KI und fragst die KI viel und da du programmieren kannst, kannst du natürlich die Prompts auch, also für die, die es nicht wissen, viele steigen jetzt wieder aus, es ist aber wichtig, die Prompts, glaube ich, so setzen, dass die KI nicht nur so antwortet, wie es ihre Herren gerne möchten, korrigiere genau. mich, wenn ich mich irre, sondern genau. auch du sie ein bisschen durch Korrekturen und durch Schubsen ein bisschen in die Richtung schiebst, wo du sagst, ich möchte mal eine vernünftige Antwort von dir haben und nicht nur das Nachgeplapper von dem, was das Pentagon möchte oder die Corona-Fraktion. Trotzdem, weil ja nicht alle in der Lage sind, wie du nun irgendwie Prompts zu setzen, bist du ja nicht der Programmierer hinter ChatGPT und Copilot und wie sie alle heißen. Und diejenigen, die da die Regeln setzen, entscheiden doch dann am Ende über die Zukunft im Sinne von, was die Menschen da draußen so erfahren, denken und weil alle sprechen mit KI, alle arbeiten mit KI, alle glauben das, was die KI macht. Macht dir das Sorgen oder werden die da auch am Ende schlau genug sein, Nein zu sagen?
Da ich ja nicht so in der Zukunft lebe, aber mir das trotzdem vorstellen
ich weiß
kann.
Nicht. Ich musste das jetzt machen.
Warte, muss ich jetzt kurz mal in die Zukunft gehen? Natürlich ist es so, dass wenn Kinder anfangen, ihren Eltern dadurch, dass sie, also wenn ein Kind irgendwas zu 9/11, also dem Flugzeugattentat, dem vermeintlichen Flugzeugattentat, also nicht vermeintlich, sondern gesehenen, im Fernsehen gesehenen Flugzeugattentat, das war das falsche Wort eben, und es sind drei Hochhäuser eingestürzt und zwei Flugzeuge waren nur da, dann könnte es bei der Recherche in zum Beispiel ChatGPT dazu kommen, dass das Kind danach, also mit 9 oder 10, eine feststehende Wissensgrundlage sich erarbeitet hat, vermeintlich aufgrund der KI-Aussagen. Sollten die Eltern kritisch sein, gibt es hier einen Wissensunterschied zwischen den beiden. Ja, also die Eltern haben vielleicht Bücher gelesen, die kritisch waren. Das kommt so aus der KI aber nicht raus. Und wenn es aus der KI nicht rauskommt, dann gibt es hier ein Problem. Ja, das Gleiche gilt auch für viele andere Fragen. Wenn es also so ist, dass die Generationen unterschiedliche Informationslagen haben, dann wird es ein Problem zwischen Eltern und Kindern geben und das ursprüngliche Generationenverhalten wird sich verändern, sehr massiv. Das macht mir Sorgen. Nicht richtig, aber wenn Kinder, die wenig Lebenserfahrung haben und nicht viel gesehen haben bis dahin, auf einmal eine Art Wissen vermeintlich haben, dass die Eltern durch Erfahrung und längeres Dasein auf dieser Erde gesammelt haben, dann gibt es Probleme, dass der Respekt gegenüber den Eltern natürlich wahrscheinlich abnehmen wird. Und es gibt eine Umkehr. Und der Erziehungsansatz, dass die älteren Generationen, die jüngeren in irgendeiner Weise in dieses Leben heranführen, würde sich verändern. Das ist eine Veränderung, die massiv ist. Also insofern macht mir das ein bisschen Sorgen, weil ich eben sehe, dass die Manipulation durch die KI natürlich sehr groß flächig möglich ist und dann eine Manipulation von hinten auf die jüngeren Generationen erfolgt und dann ist man nicht mehr sicher. Das ist ganz klar. Insofern macht mir das Sorgen. Auf der anderen Seite, du hast das eben mit Prompts beschrieben, auf der anderen Seite ist es so, dass, ich kriege hier gerade einen Anruf, ich konnte das jetzt nicht, mache ich später. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Prompts, das sind sogenannte Befehle oder Eingaben, gar nicht so schwer sind. Ich mache das inzwischen so, dass wenn ich irgendwelche E-Mails zum Beispiel vom RKI kriege, dann lese ich die einmal kurz, dann haue ich die in die KI als Text rein und sage, was ist daran zu kritisieren? Und dann schreibt er mir Kritik, einzelne Punkte, und dann kann ich das mit dem, was ich denke, abgleichen. Ja, also ich weiß sofort, was daran zu kritisieren ist. Wenn ich ein Regierungsschreiben kriege und ich habe eine Frage gestellt, dann sage ich, nachdem ich es gelesen habe, wurde die Frage beantwortet und wenn nein, welche Teile in der Antwort fehlen. Das heißt also, ich habe in der KI einen sehr, sehr, sehr fähigen kritischen Begleiter, der also ganz das Gegenteil von dem tut, was wir eigentlich erwarten würden. Insofern bin ich da überhaupt nicht beunruhigt, sondern würde das jedem sagen. Also kriegt er von seinem Chef ein Schreiben oder von seiner Krankenkasse, dann gib das da ein und sag, was ist daran zu kritisieren? Und du hast dann detaillierte Punkte. Es ist wirklich faszinierend und gut. Und deswegen ist es ein Werkzeug. Und sich vor der KI irgendwie zurückzuhalten, weil man jetzt aktiv damit umgehen kann, ist aus meiner Sicht natürlich Blödsinn, weil die KI ist ja schon in jeder Kaffeemaschine so ungefähr drin, in jedem Kühlschrank angeblich. Sie ist in den Autos drin, alleine mit diesen Assistenzsystemen ist ja überall, zumindest abgeschwächt, KI drin. Und insofern, auch wir tragen dann diese Uhren, haben Smartphones, haben überall, haben wir KI, die Leute haben Alexa und was weiß ich für ein Zeugs überall. Aber jetzt ist es aktiv und jetzt kann man es als Werkzeug einsetzen und nicht nur als Hilfsmittel, sondern als Werkzeug. Und das Werkzeug ist, Leute, lernt Fragen und werdet kritisch.
Ja, dazu meinst du, kann uns die KI helfen? Beim skeptisch werden und kritisch werden. Ja, ja, okay, ja. Wenn man es so benutzt. Das müsste den Leuten nun mal jemand sagen. Das hast du jetzt getan. Das ist ja wichtig. Und ich glaube, und wir sprachen vorher darüber. Ich glaube, es ist bei vielen so, dass wenn sie KI hören und so und ach nö, dann steigen viele aus.
Genau.
Das macht mir jetzt auch irgendwie, habe ich keine Lust zu, das ist mir zu blöd und da passiert schon nichts. Und wenn ich mein Smartphone wegschmeiße, dann habe ich ja auch keinen Impfpass und dann kann ich mich frei bewegen. Also das ist diese Form von genervter Naivität, das wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen ändern. Und ich würde mich gern in circa 4 bis 5 Wochen nochmal mit dir verabreden für ein abseitiges Thema, nämlich KI. Und das mal eine Dreiviertelstunde, Stunde wirklich konzentriert machen, wenn du magst. Weil ich habe zwischendurch noch ein paar Gespräche mit Künstlern, die und Leuten, die vielleicht auch die 50-80% auf dem Spiel stehenden Arbeitsplätze so ein bisschen im Blick haben. Und dann können wir
also
das.
Du meinst die KI, das ist dann hier künstlerische Intelligenz.
Zugesagt haben.
Also du meinst die KI. Künstlerische Intelligenz.
Ja, auch das. Naja, die meine ich auch. Na, die Künstler fallen ja immer als Erste. Das ist ja wie mit den Kosmetikern und den Kellnern. Die werden ja als Erste aussortiert, alles mit K. Und der Beamte und der Mittelstand sagt dann, naja gut, Pech gehabt, ne? Wenn man schon das Glück hat, Kunst zu machen, dann darf man auch als Erster über die Klinge gehen. Lass uns das mal gesondert machen auf einem Platz, wo wir dann auch warnen. Wir sprechen jetzt über KI und die Zukunft und wir holen Rieke dazu.
Ich glaube, die Leute werden begeistert sein, weil sie merken, was für ein interessantes Werkzeug es ist. Und man sollte es als solches sehen und nicht als Quell von Wissen, sondern als, das ist wie ein scharfes Schwert. Es ist unglaublich wichtig, dass man weiß, wie man damit umgeht.
Auch, wir sind uns zu oft einig, Tom, wir sollten mal was finden, wo wir uns streiten. Das ist ja von Atomkraft bis zum Hammer so. Wenn man den richtig benutzt, dann hängen die Bretter richtig nebeneinander. Und wenn man ihn falsch benutzt, dann ist gerade jemand gestorben, weil er den Hammer im Kopf hat. Und genauso ist es ja mit KI. Man muss ja nur wissen, wie man die benutzt, dass sie dir dient und nicht du ihr. Aber da an der Stelle sind wir, glaube ich.
Ja.
Gut, ich versuche nächstes Mal ein Gespräch mit dir über die Zukunft zu führen und die Gegenwart. Es war mir eine extreme Freude. Danke, dass du Zeit für mich hattest. Und wir schreiben unter dieses Video alles, was uns noch einfällt. Auch zu eurem Einladungsprogramm für Frau Büchs und Herrn Blume und Herrn Drosten. Es war mir eine Freude, mein Lieber. Grüß die Frau. Wir vermissen euch.
Ja, grüß du deine ganzen Lieben. Genau.
Die dänischen Frauen möchten zurück nach Deutschland und ich bin noch nicht sicher. Aber gut.
Ja, ist auch noch nicht der Zeitpunkt. Warten wir nochmal, bis es erstmal fiktiv geknallt hat.
Ja, genau. So Hamburger Jungs unter sich. Wir klären das. Okay,
Tom, wir klären das.
Ich danke dir.
Bis bald.
Bis Tschüss. Dann. Ciao.